Halleluja, lass uns Platz nehmen. Heute geht's darum, dass das Lamm dasselbe ist, immer von Ewigkeit zu Ewigkeit, es ändert sich nicht. Mein Thema ist heute, was hat sich im Christentum in den letzten 2000 Jahren verändert? 2000 Jahren vergessen wir, in den letzten 20 Jahren. Was hat sich im Christentum da alles verändert? Was ist anders geworden? Das Lamm bleibt in Ewigkeit, Jesus bleibt in Ewigkeit, er derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Er verändert sich nicht, aber die Zeit hat sich verändert, die Menschen haben sich verändert, die Technik hat sich verändert. Heute fährt man nicht mehr mit der Pferdekutsche, heute jagt man mit Chat durch die Gegend. So, was hat sich im Christentum verändert und was ist gleich geblieben? Ich möchte euch Appetit machen auf das Urchristentum, auf das Unveränderliche. Und das ist das Thema von morgen eigentlich. Aber morgen werde ich ganz was anderes predigen. Morgen muss ich zwei Leute zusammenschweißen. Muss ich einfach zusammenschmieden, zusammenbacken und was weiß ich, wie man das alles macht. Das muss man sich überraschen lassen. Steffi und Stefan wollen den Ehebund eingehen und dabei werde ich meine Predigt dementsprechend auch umbauen und habe auch schon umgebaut. Und das Thema wird morgen sein von heute, Schlüssel zu einem siegreichen Leben. Siegreich, das ist weit dehnbarer Begriff, zu einem erfolgreichen Leben, zu einem glücklichen Leben, zu einem harmonischen Leben, diese Voraussetzungen. Und ich habe einen ganzen Schlüsselbund, also ich habe einen ziemlich großen Schlüsselbund für mich persönlich, da habe ich alles Mögliche. So, und ich möchte euch nicht nur den beiden, sondern auch euch ganz besonders Schlüssel mit auf den Weg geben, wie kann ich siegreich leben, wie kann ich ein gutes Leben leben. So, heute zuerst einmal, was hat sich verändert im Christentum, was ist nicht mehr so, wie es einmal war, das sind so die Gedanken. Dann möchte ich noch ganz kurz hinweisen, am 12. Februar haben wir Frauenbrunch um 13 Uhr mit Angelika Ament und um 19 Uhr um 11 Uhr Frauenbrunch und dann um 19 Uhr eine Versammlung für alle. Sie wird erzählen, wie Gott sie herausgeführt hat. Nein, sie war auf der Suche. Sie hat gesucht. Und wenn man sucht, und wir sind alle Suchende irgendwo, und wenn du suchst, dann kommst du irgendwo ab vom Weg. Also es ist kein Verbrechen, wenn du vom Weg abkommst. Du hast gesucht. Wir kommen als Suchende auf diese Welt. Und sie war eine Suchende. Und wie heute so ist, die Kirche gibt nicht mehr das, was sie geben sollte. Deshalb suchen viele Menschen in New Age, Esoterik, Spiritismus, Okkultismus, Satanismus. Und da erlebt man vielleicht etwas. Natürlich, ob das gut oder schlecht ist. Und so Angelika Ament wird es erzählen aus ihrem Leben. Sie hat ein Buch dazu geschrieben, Kampf um ihre Seele. Aber eigentlich ist es die Suche, die sie in ihrem Leben hatte. Und sie kam auf alles Mögliche, bis irgendjemand sagte, Esoterik, wenn du das machst, bist du auf dem besten Weg zur Hölle. Und dann hat sie geschockt, was auf dem besten Weg zur Hölle? Und da fing sie an zu fragen, zu hinterfragen, was ist das überhaupt? Die meisten Leute wissen gar nicht, was es ist. Es ist so ganz harmlos, so einfach, so fromm, so Mischmasch. Das ist Religion. Also Religion grundsätzlich, aber auch Esoterik und das andere. Man sucht das Übernatürliche und das Rationelle, das Logische, das haben wir ja hier, das sehe ich. Hier, mein Pult, das ist aus Stahl, hart und Eisen. Aber wir suchen was Weiches, was Sanftes, was Beglückendes, was Harmonisches. So, unmerklich. Kommt man dann irgendwie auf Abwege, driftet man ab und man ist verloren. Wo bin ich jetzt? Bis irgendjemand durch ein Schockerlebnis, durch ein Trauma, durch irgendeine Krankheit wieder so auf die Spur gebracht wird. Was hat sich im Christentum verändert? Ich mache das erstmal pauschal, zuerst mal, und dann komme ich auch auf die Lösung. Wo wollen wir hin? Wollen wir auch weitermachen an den Veränderungen und dass wir dann nachher beim Antichristen sind oder wir wollen näher zu Christus? Wir haben die Wahl, liegt es an uns. So, was sind unsere Neigungen? Das war auch am Mittwoch das Thema. So, unmerklich hat die Veränderung stattgefunden. Also die meisten haben gar nicht gemerkt, in den letzten 1000 Jahren haben Veränderungen stattgefunden. Da gibt es gar nicht. Oder in den letzten 1800 Jahren seit dem Urchristentum haben Veränderungen so unmerklich stattgefunden. Da kam das dazu, dann kam das dazu, da kam das dazu, dann kam die Maria dazu als Mutter Gottes oder Gottesgebärerin. Gott kann ja gar nicht geboren werden, aber da kam sie dazu, dann kam die Kindertaufe dazu. Du siehst also so langsam, aber so sicher, weil das alles so einfach ist. Ja, wollen alle kommen schon gleich von Anfang mit der Kindertaufe. Das wird mal automatisch dann alles gemacht, damit immer Schlauch und spritzt man ab und dann sind alle Christen. So. Ich sage das ja nur so. Das ist ja praktisch. Das war eine praktische Lösung. Man muss sich gar nicht anstrengen. Man braucht keine Buße tun. Man muss gar nicht großer Sünder werden. Man kann schon gleich von Anfang Christ sein. Ohne Buße und ohne Bekehrung, Groß- oder Wiedergeburt. Also schon automatisch. Natürlich, da war viel Aberglauben dazu. Das hat man gar nicht gemerkt. Weil im Heidentum war es so, wenn ein neugeborenes Kind ist, das darf nicht ungetauft, ungeweiht, nicht da in die frische Luft. Dann können Geister und Dämonen sein. Das Kind kann besessen werden. Also das Aberglaube natürlich. Aber Jesus sagt, lasse die Kinder zu mir kommen, solches ist das Reich Gottes. Und dann kam die Unfehlbarkeit des Papstes dazu, da kam so viel dazu, also da, lass uns alles vergessen. So, es wurde immer mehr hinzugefügt und vor allem Dinge, die Gott gar nicht gegeben hat, gar nicht befohlen hat, die Gott gar nicht gewollt hat, die gar nicht von Gott gewesen sind. Und jetzt müssen wir aufpassen, das war vor 2000 Jahren, aber vor 20 Jahren, vielleicht war es bei uns genauso und gar nicht besser. So, da kam das eine und das andere dazu. Die Welt verändert sich ja ständig. So, der Teufel ist dabei, der große Durcheinanderbringer, der bringt nicht durcheinander. Der sagt, es ist auch gut. Der Teufel kommt mit lauter guten Absichten. Das ist doch schön anzuschauen. Das macht klug noch dabei. Das erweitert deinen Horizont. Wer möchte nicht seinen Horizont erweitern? Wir möchten alle unseren Horizont erweitern. So, ist sehr verlockend. Das Buch müsstest du unbedingt gelesen haben. Wenn du das Buch nicht gelesen hast, den Film nicht gesehen hast, den Schauspieler nicht zugeguckt hast und so weiter, dann vermisst du, dann fehlt das was. Also der Teufel kommt immer, dass du so als bisschen rückständig bist, wenn du dich nicht fortbildest. Bildung kann auch etwas sein, das dich dann von Gott wegbringt. Der Einzige, der sich nicht verändert, ist vorneweg, also meine Botschaft, dass du weißt, das ist der liebe Gott. Schon seit Ewigkeiten ist er so gewesen, derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Das ist, was er sich nicht verändert. Verändern tun wir uns, wir Menschen, die Gemeinde, die Christen. Nur Gott bleibt der gleiche. Und du bist erschüttert, wie sich in den letzten 20, 200, 2000 Jahren sich das Christentum verändert hat. Alles, was nicht von Gott und von Christus und vom Heiligen Geist war, das ist ein Vermischen. So, früher hat man die Christen verfolgt. Und das war schlimm. Am Anfang, da gab es nur Märtyrer, aber inzwischen ist der Teufel auch ein bisschen schlauer geworden. Er verfolgt niemand. Also mein Problem und unser Problem wird nie Verfolgung sein. Das war beim Kommunismus und Atheismus, die sind plump gewesen. So plump ist der Teufel heute nicht mehr. Verführung ist das große Problem. Und deshalb, Jesus hat nicht vor Verfolgung groß gewarnt. Das ist auch nebenbei gesagt. Aber er hat immer wieder das Neue Testament ist sehr stark angelegt. Lasset euch nicht verführen. Wachet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fällt. Große Irrtümer, die klein kommen. Große Irrtümer, die klein kommen, sind die größte Gefahr. Die ist unscheinbar. Die kleinen Füchse sind es, die den Weinberg verderben, steht in Schrift. So, das Volk Gottes wird immer leicht unterwandert. Ganz raffiniert, ich werde einige Beispiele bringen nachher. So, die ganze Bibel ist voll von solchen Warnungen vor Irrlehren, die so nebenbei sich einschleichen. Ja, ihr müsst euch beschneiden lassen, jetzt bin ich gerade bei Galaterbrief. Ihr müsst das und das, ihr müsst Sabbat halten, ihr müsst die jüdischen Feste feiern, ihr müsst in den Tempel gehen, ihr müsst Opfer bringen, irgendwelche kultische Opfer oder sowas. Und in der Endzeit, wir werden, da kommt alles so dicht, da wird alles so verdichtet, komprimiert. Das Gute wie das Schlechte und auch das, die Irrtümer, die kommen ganz stark verpackt. Du kannst nicht unterscheiden, ist es Gott oder ist es Teufel? Es klingt alles so gut. Und eigentlich ist manchmal der Teufel besser wie der liebe Gott. Wenn du ganz genau dann hinguckst, das klingt doch prima, das kann doch unmöglich vom Teufel sein. Aber der Teufel ist der Verdreher, der Verzerrer. Und das Geheimnis, wie der Teufel arbeitet, ich will dir auch, er hat Geheimnisse, ist, dass du das alles ohne Gott machst. Du brauchst den Herrgott nicht, du brauchst den Heiligen Geist nicht, du brauchst Christus nicht. Das kannst du alles machen. So diese Selbstverwirklichung, die ganze Selbstverwirklichungsreligion. Und da ist eine ganze Menge dabei. So unbiblische Lehren, die verbreiten sich dann sehr schnell, sind bequem, zum Beispiel die Kindertaufe. Ach, da muss ich nicht warten, bis ich dann 15 oder 20 oder 25 bin. Ich warte gar nicht so. Meine Kinder werden gleich getauft, die sind schon automatisch Christen. Du und dein ganzes Haus, steht nachher so. Aber das steht nicht. Die da glaubten, ließen sich taufen, er und sein ganzes Haus. So, Du denkst, dass die Katholiken sind, so, die so viel vermischt haben, was die katholische Kirche alles so vom Heidentum mitgenommen haben. Wenn du die katholische Kirche studierst, Gott möge die Katholiken segnen, denn sind auch aufrichtige Menschen dabei. Aber da ist so viel Vermischung von Heidentum und Christentum, oft so die Kultur. Man hat das gar nicht entfernt, nicht gereinigt. So zum Beispiel die Maria-Verehrung in Ephesus ist es aufgekommen, haben wir ganz einfach gemacht. Da war die Diana, groß ist die Diana der Epheser. Und das war auch Frau mit dem Kind auf dem Arm. Dann hat man das einfach ausradiert, unten Diana, und hat geschrieben Maria. Und das Ding ist schon weitergegangen, im 4. Jahrhundert, extra ein Konzil dort in Ephesus. Und dann hat man die Maria, die Mutter Gottes, verehrt. Das Kind auf dem Arm und so, das kommt aus dem Fruchtbarkeitskult dann natürlich alles heraus irgendwo. Christentum wird vermengt mit dem Heidentum. Ist sehr gefährlich, diese Vermischung. Und wenn ich dann Judentum nehme, die sind auch nicht besser. Die waren in Babel und alles, was sie in Babel und so gesehen haben, die ganze Weisheit der Chaldäer, das ist mit hineingekommen in den Talmud und in die jüdische Lehre und dann in den ganzen Diskussionen. Die Evangelikalen sind auch nicht besser. Und ich möchte Evangelikale, wenn ich die anspreche heute, dann meine ich alles, was evangelisch ist, sogar Pfingst und Charismatiker sind auch gefährdet. Weißt du, wir alle sind gefährdet von Verführung, von Fäulnis. Da muss nur eine faule Kartoffel da sein und schon ist die ganze Tüte schimmelig oder faulig. Und eine faule Kartoffel steckt die andere an. Und so ist ein fauler Christ, ein verdorbener Christ, ein unerlöster Christ, ein Christ, der falsch gewickelt ist, und schon steckt er die andere an. Die Evangelikalen sind auch nicht besser. Die setzen sich gar nicht mit Irrlehren mehr auseinander. Weißt du, die Katholiken machen so, das darfst du das Buch nicht lesen, das ist von dem und dem. Wollen wir damit nichts zu tun, das ist ein Ketzer. Wir wollen mit Ketzern nichts zu tun haben. Das hat man sehr einfach gemacht. Imprimatur wird nicht gelesen. Verführung. Und der Teufel setzt alles dran, um dich zu verführen. Was will er eigentlich von dir? Er will dir deine Krone rauben. Das ist alles, was er will. Deine Krone. Die Bibel sagt deshalb, pass auf, dass niemand deine Krone raube. Er will dich nur enteignen. Dass es nicht mehr dir gehört, sondern dass du es, ja, die Erstgeburt, deine Erstgeburt verkaufst. Er will dich in Schulden stürzen, dass du nur Verpflichtungen hast, nur fürs Geld arbeitest. Was ist aus dem Christentum geworden? Und ich möchte beim Geld stehen bleiben, ein Stück weit. Ich werde es streifen, weil das ist das ständige Problem der Menschen. Wir brauchen Geld. Reich Gottes braucht Geld. Und Geld regiert die Welt heute. Das Militär, Schule, Wissenschaft, Bildung, Kunst, Sport. Alles wird von Geld bestimmt. Und wenn kein Geld da ist, läuft nichts. Nachrichten, Medien, Informationen, Gesundheit ohne Geld. Wenn du kein Geld hast, ein armer Tropf bist, du wirst nicht mal behandelt vom Arzt und so weiter. Also vom Geld hängt alles ab, auch der Glaube. Aber der Glaube darf nicht vom Geld abhängen. Das ist genau das, was ich hier predigen möchte. Ihr könnt nicht Gott und Mammon zur gleichen Zeit dienen. Aber die Christenheit ist ja geldorientiert und dient dem Geld. Und Geld versklavt. Geld verpflichtet, das Brot ich esse, das Lied ich sing. So, der Teufel beschäftigt uns mit Nichtigkeiten. Was ist mit dem Christentum geworden? Warum ist das Urchristentum heute nicht mehr da, nicht mehr vorhanden? Warum ist es nicht da? Es fing mit Kleinigkeiten an. Da gab's Neid und Eifersucht in der ersten Gemeinde. Die haben mehr gekriegt im Suppenteller. Und schon gab es die heiße Diskussion. Neid und Eifersucht hat das Christentum verdorben. Aber das war vor 2000 Jahren. Aber man muss überlegen, wie das jetzt, was das für Auswüchse das heute hat. Wenn ein Schmetterling in China flattert, wenn diese Bewegung, Luftbewegung bei uns ankommt, haben wir Sturm und Orkan. So ist es auch geistlich nach 2000 Jahren. Neid und Eifersucht, die ganze Spalterei in der Christenheit. Weißt du, der Teufel versucht uns immer mehr in Minus zu bringen. Auf der einen Seite, dass du, ja guck mal, das hast du alles gar nicht. Das haben die früher gehabt. Oder er bürde die Verpflichtungen auf, Gesetze, Rückfall wieder zurück ins alte Leben. Er raubt dir deine Zeit für Gott, fürs Leben, für deine Lieben. Weißt du, der Teufel macht dich so aktiv. Und deshalb, wir sehen schon in der ersten Gemeinde, was ist aus der Christenheit geworden? Du tust je länger, je mehr, aber ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Die Menschen lieben nicht mehr Gott, wie sie lieben sollten. 1. Korinther 1, 13. Die Liebe ist das Größte. Die haben alles, bloß die Liebe nicht. Die haben keine Zeit mehr. Die sind so beschäftigt, dass die nicht mehr zur Ruhe kommen. Nur noch Hetze, Hetze, Hetze. So Urchristen mit H. Aber wir sind Urchristen ohne H. Urchristen. Ursprünglich. Weißt du, wann warst du zum letzten Mal so ursprünglich? So natürlich, so echt. Nicht getrieben und nicht gejagt. So, der Teufel raubt deine Zeit, dass du keine Zeit mehr für deine Familie hast, keine Zeit mehr zum Beten, keine Zeit zum Bibellesen. Und schau die Christen an. Was ist aus der Christenheit geworden? Wie viel Zeit nehmen sie sich für Gott? Wenn ich schon nur 150 Jahre zurückgehe, wenn ich so die Pastoren und Pfarrer, ihre Predigten, ihre Geschichten lese, ja, Weihnachtsmesse, das war nicht 20 Minuten, das war 3 Stunden. Da war das ganze Evangelium, da wurden sämtliche Evangelien durchgelesen. Weißt du, das war ein weiter Weg, man hat weiten Anmarsch gehabt. Das war nicht so einfach um die Ecke. Aber bis man dann in die Kirche kam und dann wurde alles gelesen und so. Die Leute waren damals so religiös, sie haben keinen Fernseher gehabt, aber sie wussten, was in der Bibel drin steht. So, der Teufel sorgt dafür, dass du von einer Krise in die andere stolperst. Was ist aus der Gemeinde und aus der Christenheit geworden? Der Teufel sorgt dafür, dass du kein Problem sauber löst. Weißt du, schau die Christen und die Gemeinden an, schau die Kreise an, sie leben mit lauter ungelösten Problemen. So wie der Einzelne ist, so ist auch die ganze Gemeinde, die ganze Gruppe, die ganze Christenheit. Die Christen leben mit ungelösten Problemen. Sie erreichen nichts mehr Vernünftiges. Sie fangen viel an, unternehmen viel und dann versandet das alles. Ja, ich gehe jetzt dorthin und dorthin. Sie haben gute Ideale, gute Wünsche, gute Vorstellungen, aber nicht mehr die Kraft auszuführen. Ich predige über 40 Jahre und ich kenne Christentum schon sehr lange. Und ich bin in so vielen Wassern gewaschen, mit so vielen Wasser gewaschen. Ich habe vieles mitgemacht. Also ich kenne alle Extreme, die es überhaupt gibt. Und ich bin da selbst zum Teil sogar manchmal drin verwickelt gewesen. Wenn ich darüber jetzt spreche, was ist aus der Christenheit geworden, dann möchte ich schon ein paar Grundwahrheiten herausstellen. Ich habe auch einige Erweckungen miterlebt und ich weiß, was eine Erweckung ist. Ich denke, die Jesus-People-Bewegung. Weißt du, da kamen Leute vor der Straße, die wollen sie bekehren, sind rauschgiftsüchtig gewesen und plötzlich frei geworden. Dann war ich in der charismatischen Gemeindeerneuerung. Auch das war Wunder Gottes, war vom Geist gewirkt. Aber dann kamen plötzlich dann die Bischöfe, die Pastoren und so weiter, die Hand drauf. Bei den Jesus People waren es die Medien, die dann alles kaputt gemacht haben, dass alles nur Schau geworden ist, nur noch Spektakel. Was ist aus der Christenheit geworden? Nur noch Sensationslust. Weißt du, schon wieder ein Raufschriftsüchtiger frei geworden und dann seine Geschichte wieder vermarktet, wieder ein Buch auf den Markt gekommen oder dann in der charismatischen Bewegung, dann wieder der Kontrollgeist. Gott hat auch in der Kirchengeschichte immer wieder Aufbrüche gegeben. Die Katholiken waren sehr raffiniert. Sobald Gott einen Aufbruch gegeben hat, durch Franz von Assisi, durch all diese großen Heiligen, was haben die gemacht? Nach diesem Aufbruch einen Orden verpasst und einen Orden draus gemacht. Und das ist ein Orden geworden. So, die sind dann für sich und machen da weiter. Aber Gott wollte eine Bewegung schenken. Gott wollte Erneuerung schenken. Was ist aus der evangelischen Kirche geworden? Martin Luther hat was Gutes angefangen, aber das ist dann politisch vereinnahmt worden. Es gibt 2 Luther. Der eine Luther, der junge Luther und der alte Luther. Der junge Luther, der hat die Bibel übersetzt. Der war fleißig, der war dynamisch. Aber dann der andere Luther, der zweite Luther, der war politisch. Der hat sich dann verquickt an, was weiß ich, über den Adel, über die Juden hat er dann gewettert und alles Mögliche. Und hat nicht kapiert, über die Judenarbeit, was die Judenarbeit ist. Weißt du, und wenn man die Bibel nicht richtig versteht, selbst wenn man die Bibel übersetzt, du kannst die Bibel übersetzen. Und von Martin Luther steht in einem Buch, Martin Luther sprach so und so viele Sprachen und auch in anderen Zungen steht sogar drin. Also der war Pfingstler. Der war ein Pfingstler. Im 15. Jahrhundert steht, also im alten Buch habe ich gefunden, und auch in anderen Zungen. Deshalb konnte er auch so gut die Bibel übersetzen, weil er dem Volk aufs Maul geguckt hat. Aber du siehst, er hat gut angefangen und ist politisch geworden. Die Urgemeinde hat gut angefangen und ist Staatskirche geworden. Durch Anerkennung Konstantin und so, du kennst ja diese Geschichte. So, der Teufel sorgt, dass du keine Zeit mehr hast, nichts für dich mehr leistest, nichts mehr erwartest, so beschäftigt, so Action, voller Action. Ich muss wieder in die Versammlung springen. Und dann springst du von einer Versammlung in die andere, von einer Blume auf die andere. Und da, du bist ein Schmetterling. und dann von einer Konferenz auf die andere und machst letztendlich geistlich keine Fortschritte mehr. Da fängt es an, da bleibst du stehen. Satan sorgt dafür, dass du so viel arbeiten musst. Manche müssen zwei Firmen, bei zwei Geschäften, bei zwei Putzstellen oder drei beschäftigt sein, damit sie überhaupt leben können, dass du keine Zeit mehr hast. Weißt du, schon auf natürlicher Ebene versucht er uns so zu stressen, dass du rund um die Uhr Tag und Nacht beschäftigt bist, dass du nicht einmal das Nötigste mehr für dich schaffst, dass du kein Privatleben mehr hast, dass du mit deiner Gesundheit Raubbau betreibst und dass du deine Träume, die du wirklich geträumt hast, nicht mehr verwirklichst. Dass du aufhörst, deine Träume zu verwirklichen und dass du dich nicht mehr weiterentwickelst, so wie Gott es haben wollte. Wir sind in einem Problem, und das ist nicht nur die Gemeinden, das ist jeder Einzelne mitgefordert. Das sind auch wir mitgefordert, wir müssen auch aufpassen. In der Bibel heißt, wenn du stehst, dann schau zu, dass du stehst, dass du nicht fällst. So, wo ist das Christentum hingekommen? Wenn ich dran denke, früher haben sie kein Auto gehabt, keine Waschmaschine, kein Telefon, kein Fernseher, aber die Leute haben damals Zeit gehabt. Und wo ist unsere Zeit geblieben? Wo ist deine Zeit geblieben? Du hast so viele technische Möglichkeiten. Manche, ich habe neulich jemanden gesehen, die haben schon, kaufen Schuhe mit Rollen und die können schon auf der Straße was normalerweise gehen, aber dann können sie auch rollen. So Rollschuhe. Erwachsene Männer und erwachsene Frauen. So, weil es so langsam geht. Mit Rollschuh. In London, in Bankenviertel, habe ich gedacht, das gibt nicht. Mit Anzug und Krawatte, die Manager mit Roller, fahren die da und dann klappen sie den Roller zusammen, nehmen sie mit auf ihre Etage. Weil alles so langsam geht. Hektik. Time is money. Aber, und das ist, was der Teufel geschafft hat. Überforderung und Überbelastung des Menschen. Überforderung und Überbelastung des Menschen. Das hat die Gemeinde das alles so verändert. Wir haben so weite Wege oft zum Anfahren, zum Gottesdienst. So, was hat sich im Leben der Christen verändert? Vor allem durch die modernen Lehren hat sich sehr viel verändert. Die Christen sind vielfach betrogen worden. Man hat an ihnen alles Mögliche versprochen. Glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst nicht mehr krank werden. Und indem du angefangen hast zu glauben, bist du nur kränker und kränker und kränker geworden. Und hast gefragt, lieber Gott, was ist mit mir? Glaube ich nicht richtig? Dann kriegst du Schwierigkeiten, weil du denkst, ich glaube nicht richtig. Du hast Probleme, finanzielle Probleme, familiäre Probleme. Weißt du, seitdem du glaubst, ist bei dir der Teufel los. Dann schaffen alle gegen dich, hetzen gegen dich. Vorher haben sich um dich gar nicht gekümmert, nicht einmal gewusst, wie du heißt oder wann du Geburtstag hast. Aber jetzt sind sie hinter dir her. So, durch diese modernen Lehren, weißt du, und das ist ein falsches Evangelium. Ihr werdet alles gut gehen, wunderbar, der Herr ist herrlich, wir haben Sieg. Nein, durch viel Trübsal müssen wir in das Reich Gottes gehen, das ist Evangelium. Das wird nicht mehr gepredigt. Da sind die Leute geschockt, wenn sie dann so kalte Dusche bekommen irgendwo. Und so viele geschockte Christen sind gescheitert in dem Glauben. Das sind noch andere Kräfte und Elemente, die da mit verursacht haben. Christen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Ich denke jetzt Christentum nach dem Krieg. Christentum, wie ich zum Beispiel auch teilweise noch kennengelernt habe, aus der Erweckungszeit, so in den Ausläufern der Erweckung oder der Erweckungen, der Heilungsbewegung. Da waren die Hallen gestopft voll, da sogar nicht einmal Stehplatz manchmal gekriegt. So. Die Christen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Schau doch ihre Lieder an. Hör sie mal an, ihr Geplärr. Weißt du, wenn Gott zum Volk Israel sagt, ich habe satt das Geplärr eurer Lippen, müsste der liebe Gott heute sagen, ich habe satt das Geplärr eurer Lieder, eurer Musik, euer Tamtam und so weiter. Warum? In diesen Liedern steckt keine Kraft mehr. Die alten Lieder, die Psalmen, der Herr ist mein Hirte, das ist ein Lied gewesen. Weißt du, wo da war Dynamik drin, da war Dynamit drin, Sprengkraft. Die Gebete sind nicht mehr das, was einmal waren. Ich kenne Gebetsstunden, da haben die Leute gebetet, dass sogar Wasser von den Wänden runtergelaufen ist. Durchgebetet, ganze Nächte durchgebetet. Heutzutage wird nur noch gesungen. Und wo wird noch gebetet? Ich kritisiere und ich nehme mir die Freiheit zum Kritisieren heute.
Ich will nur zeigen, wo ist das Christentum hingekommen. Ich möchte Appetit machen auf echtes, wahres Christentum. Und dass sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte. Und wo kamen, was hat die Gebetsstunde verursacht? Petrus und Johannes kamen zurück und erzählt, du, wir sind ausgepeitscht worden. Uns der Rücken, da tut uns, wir könnten jemand da salben, unseren Rücken. Und dann haben sie gebetet, oh Herr, und dann gerade Petrus und Johannes, Herr, lass Zeichen und Wunder geschehen, beweg deinen Arm. Die sind nicht, Herr, verschone uns, dass noch, nicht nochmal sowas passiert. Nein, die sind so richtig draufgängerisch gewesen. Die Christen sind nicht mehr draufgängerisch. Wann gehen sie auf etwas drauf? Draufgängerisch, lass es zergehen. Ihre Gebete sind nicht mehr das, was sie waren. Und du merkst ganz schnell, ob wenn einer betet, ob er ein Gebetsleben hat oder nicht, oder nur singt die ganze Zeit, oder meditiert. Weißt du, die meisten können meditieren, aber die wissen nicht mehr, was Beten ist. Beten ist nicht meditieren. Beten ist mit Gott sprechen. Beten ist Antwort von Gott bekommen und zum Himmel zu schreien und den Arm des Herrn zu bewegen, Gott suchen, das ist Beten. Die Gottesdienste sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Die ganzen Aktionen. Man dreht sich nur um sich selbst, beweihräuchert sich gegenseitig, verherrlicht sich gegenseitig, applaudiert sich gegenseitig. Aber wo ist die Ehre Gottes? Wo ist Gottesdienste? Wo dient Gott in der Gemeinde oder wo dient man Gott? Wo wird gedient? Eigentlich müssten wir unsere Gottesdienste Unterhaltungsstunden nennen oder Absitzungsstunden, wo man was absitzt. Lasst uns nur drüber nachdenken. Und dann schau die Christen an, wie apathisch, ignorant oder hilflos sie sind. Oh, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Hör das Jammern und Klagen der Kinder Gottes. Ich kann die Missstände nicht beseitigen in meinem Leben, kommt damit nicht zurecht. Sie wissen alles, aber sie können gar nichts. Sie sind Gläubige ohne Antrieb. Weißt du, sind wunderbare Autos, wunderbarer Lack, wunderbare Karosserie, aber kein Motor und kein Sprit. Weißt du, kein Antrieb. Hast du die Antriebskraft, dass du sagst, Leute, heute gehen wir raus, ohne dass man dir was einen Befehl gibt? Weißt du, diesen inneren Antrieb, wo sind die Straßenmissionare? Wo sind überhaupt die Missionare? Wie viele Missionare haben wir eigentlich? Wir haben so und so viel Priester, Bischöfe, Pastoren, Prediger, Diakone, Älteste, aber wie viele Heilige haben wir? Wo sind heute die Heiligen? Mutter Teresa ist gestorben. Und so sterben einer nach dem anderen dieser Heiligen. Und vielleicht bist du einer und das weißt du gar nicht. Oder könntest eine Heilige sein. So, Christen sind nicht mehr das. Sie sind nicht mehr motiviert. Lasst uns Seelen retten für Jesus. So, lasst uns, so wie William Booth von der Heilsarmee, lasst uns in den Kneipen gehen und da singen. Und dann schmeißen die raus und dann kommen sie wieder rein. Heute werden Discos. Ja. Wir sollten wieder aufwachen und wieder so werden wie die Christen vor 150 Jahren oder 200 Jahren oder wie Whitefield. Das war ein einfacher Mann, gar nichts Besonderes, aber der hat so eine laute Stimme gehabt, so ein lautes Organ gehabt, der hat so laut seine Stimme geübt, dass er, wenn er anfing zu sprechen ohne Lautsprecher, dass die Webereien zumachen mussten, weil die Leute von der Arbeit abgehalten worden sind. Und hat draußen da auf dem freien Feld gepredigt, ohne Lautsprecher. Aber der hat geübt, der ist ans Meer gegangen, hat seine Stimme geübt, dass er laut sprechen kann, ein Antrieb. Und dann hat er gepredigt, der hat die Hölle kennengelernt, der kam aus der Hölle, er hat den Teufel kennengelernt, er wusste, was Verderben, Verlorenheit ist. Und dann hat er den Leuten erzählt, was die Hölle ist. Und wenn er erzählt hat von der Hölle, wenn er anfing zu predigen, Leute, das ist der Ort, wovor ich euch bewahren möchte. Ich war dort, ich habe die Hölle gesehen. Ich kenne die Hölle und ich wünsche niemand, nicht mal eine Sekunde, dass sie dorthin kommt. Dann sind die Leute die Masten hochgestiegen, die Bäume hochgestiegen. So hat er gepredigt. Ja. Wo sind da die Christen? Paulus, Petrus hat auch so gepredigt. Haben die Leute gesagt, Brüder, sagt uns doch, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Weißt du, wir müssen wieder so anfangen zu leben oder so anfangen zu predigen, dass die Leute fragen, was muss ich tun, um gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen? Aber das ist nicht mehr da. Da fehlt irgendwas. Natürlich ist auch die andere Gefahr. Die gleiche Predigt, der gleiche Umriss haben wir bei Stephanus. Der predigt auch. Das gleiche, was Petrus am Pfingsten gepredigt hat. Die Reaktion. Weißt du, die Predigt hat gar keine Reaktion mehr. Bei den meisten Pastoren, meisten Kirchen, meisten Gemeinden haben die Predigt keine Resonanz mehr. Beim Stephanus, weißt du, da haben sie nicht gesagt, Brüder, was muss ich tun? Da haben sie Steine genommen und auf den Stephanus geschmissen und ihn gesteinigt. Du siehst also, wenn du anfängst, Gott zu dienen, mach dich gefasst, leg dir ein dickes Fell zu. Aber du brauchst heutzutage tut dir niemand mehr weh, wenn du sagst, ich bin ein Christ. Der sagt, naja, ein bisschen beklopft, aber das ist okay. Irgendwie ein bisschen unterbelichtet, Scheuklappen, engstirnig und was weiß ich. Weißt du aber, was ist aus der Christenheit geworden? Wenn die Christenheit versagt, schau, Nordafrika war mal ein, und Türkei. Nordafrika und Türkei waren christliche Länder. Die sieben Gemeinden, wo Paulus gepredigt hat, Pergamon, Ephesus, Philadelphia, das waren gläubige, glühende Gemeinden. Aber die haben versagt. Und was haben wir heute? Islam und Mohammed und so weiter. Und da ist überhaupt nichts mehr vom Christentum da. Nordafrika, das waren blühende Gemeinden, lebendiges Christentum, bis nach Karthago und so weiter, waren Christen. Was ist heute? Simon von Kyrene, da waren Afrikaner. So, da brannte das Feuer, aber wo ist das Feuer geblieben? Wenn wir nicht mehr brennen, wird der Islam kommen und noch schlimmer als Islam. Atheismus und noch viel mehr. So, was ist aus der Christenheit geworden? Sie sind depressiv, gleich verstimmt. Oh, das hat keinen Wert. Der Boden ist hart. Sag mir, wann war der Boden weicher? Zu welcher Zeit? Also so viele Möglichkeiten, wie wir heute haben, hat noch keine Generation gehabt. Du musst nur ein Wort sagen und Hunderttausende hören es. Du musst nur etwas tun und etwas bewegen. Du kannst heute mehr erreichen in einer Sekunde, als was damals 1000 Leute ein Leben lang versucht haben zu erreichen. Heute, wir haben die Möglichkeit, aber wir nutzen die nicht. Und weil wir nicht richtig nutzen, werden sie verboten mit der Zeit. Guck mal, in Amerika und überall werden Fernsehprogramme von Christen abgesetzt, gestrichen. In Holland wird sogar von der evangelischen Kirche Kirchensendungen werden gestrichen. Kein Mensch interessiert sich dafür. Braucht man keine Kirchensendungen. Weißt du, wenn wir nicht mehr zu Christus stehen, wir müssen nicht bei uns in Deutschland wundern, dass die Kreuze abgehängt werden. Dass Weihnachten kein Engel mehr aufgehängt werden darf. Guck mal, im christlichen Amerika durfte man keinen Engel aufhängen in offizielle Gebäude, weil das religiös ist. Da könnte jemand Anschluss finden. Pass auf, wenn wir nicht aufwachen, wenn wir nicht zum Urchristentum zurückkommen, da werden auf unseren Kirchen die Kreuze abgemacht und wird Halbmond aufgehängt. Das wird kommen. Wir sind auf dem besten Weg dorthin. Veränderungen geschehen ganz so beiläufig. Meistens ungesehen, ungemerkt. So wie bei uns die Regierung. Weiß, ohne das Volk zu fragen, da wird was eingeführt. Wir gehen alle jetzt nach Europa. So, das Volk ist nicht gefragt worden, die da oben bestimmen. Und so passiert es. Wir haben nicht gescheckt, dass wir inzwischen viel weiter in den Abgrund abgestiegen sind. Die Christen hat da so viele Zuchtmeister gehabt, die dann genau gewusst haben, wie es geht und was gemacht wird. So wird's gemacht. Aber was die Kirche, was die Gläubigen, was die Gemeinde braucht, sind Väter und Mütter in Christus. Und die sind eine Rarität. Es gibt kaum noch Väter und Mütter. Lauter Zuchtmeister, die dann einem vorschreiben, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Lauter Zuchtmeister. Und wir haben Massentierhaltung, Massenchristenhaltung. Wir schimpfen gegen Massentierhaltung und wollen Bio-Eier. Aber Christen sind auch nicht besser. Die Christen, die Gemeinden, so Massen, alle die gleiche Uniform. Das fehlt nur noch bei uns, in unserem Lande. Alle die gleiche Uniform wie Schuluniform bei Engländern. So, da gibt's kaum Orientierung mehr, weil lauter Zuchtmeister da sind. Wir sollen aufwachen. Weißt du, der Heilige Geist will zu jedem individuell ganz persönlich sprechen. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Und in der Bibel heißt es, ihr braucht nicht, dass euch jemand lehrt. Der Heilige Geist lehrt. Weißt du, wir müssen nur den Leuten helfen, auf den Sprung dorthin zu kommen. Dass der Heilige Geist die Kontrolle übernimmt. Wir haben zu viele Herrscher und zu wenige Diener. Zu viele Kontrolleure und zu wenig Vorbilder. Was ist aus der Christenheit geworden? Sag mir, wenn es anders ist, wenn es nicht stimmt, was sie sagt. Ich würde gerne mich als Lügner hier hinstellen und sagen, nein, du hast recht. Ich würde mich freuen, wenn es anders wäre, aber leider, es ist nicht anders. Die Christenheit ist viel zu viel mit den Trends mitgegangen ihrer Zeit. Viel zu viel, in den letzten Jahren, ganz schlimm. Sie sind nicht dem Heiligen Geist gefolgt, nicht dem Wort Gottes gefolgt. Sie wollten immer Anerkennung und immer haben und immer in sein. Ich weiß, wovon ich rede. Immer angesehen werden. Ja, Herr Pfarrer, Herr Pastor, Herr Bruder oder Sie. Sie wollen immer Anerkennung haben. Und dann wollen Sie in alle Komitees drin sitzen und überall mitmischen. Aber weißt du, was wir Christen sind? Wir sind Salz und Pfeffer. Wir sind Licht. Und wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Viele wollten nur in sein. Und dabei haben sie ihre eigene Identität aufgegeben. Sind zur Staatskirche geworden. In der Bibel haben wir so ein schönes Bild von der Hure Babylon. Viele Kirchen, Gemeinden, Pastoren und Organisationen haben ihren Erstgeburtssegen für ein billiges Linsengericht verkauft. Diese Geschichte wiederholt sich permanent. Sie wollen vom Staat gefördert werden, brauchen Geld vom Staat, machen sich vom Staat abhängig. Und der Staat fängt an mitzureden. Ganz massiv. Die meisten checken das gar nicht. Also es geht wie den Israeliten. Da ist eine große Hungersnot. Aber wir haben gehört, da gibt es Brot in Ägypten. Da gehen sie runter, kaufen Brot und dann ziehen gleich rum und bleiben dort. Und dann werden sie am Schluss nachher nach ein paar Jahrhunderten Sklaven. So ist die Geschichte. Da werden sie Sklaven, Leibeigene. Und da muss der liebe Gott sie mit großer Macht und Autorität sie befreien. Von selbst kommen sie nicht raus. Und so sind viele Christen gefangen wie die Israeliten von den Ägyptern. Und Pharao unterjocht sie schön. Was hat sich unter den Christen verändert? So unmerklich in kleinen Schritten. Weißt man hat vielleicht seinen Bruder verkauft. Das war ja bei den Israeliten so. Man hat seinen Bruder verkauft. Man stand nicht zu seinem Bruder. Man wollte sein, weißt du, jetzt kommt der Prophet, der Träumer kommt jetzt. Und dann hat man den einfach verkauft. Wie viele Menschen haben sich an Brüder und Schwestern versündigt in den Gemeinden hin und her? Und jetzt überlässt Gott, weil Blut an den Händen so vieler Menschen klebt. Weißt du, Leute haben ehrlich gemeint, in den Gemeinden Gott zu dienen. Und die sind verkannt worden, aus welchen Gründen auch immer. Aber Gott hat sie gebraucht auf andere Art und Weise. Aber sie sind tot und unbrauchbar und unfähig. Und jetzt muss gesühnt werden. Das Blut Abels, das Blut Josefs schreit zum Himmel. Und das ist das Problem, was aus der Christenheit geworden ist. Da ist so viel Schuld von Christen aufgeladen worden, auf sich selbst. Wir wollen nicht den, das Sekte. Aber Gott wollte nicht, Gott wollte was schenken. Dann hat man einen Orden verpasst, ihr gehört das zu dieser Clique da und macht es. Ihr könnt da drüben in der Ecke beten, wenn ihr wollt. Da klebt so viel unschuldiges Blut an Händen von Christen, deshalb sagt Paulus, wenn ihr betet, hebt reine, heilige Hände. Verstehst du das? Nicht irgendwelche Urteile, Vorverurteilungen und sonst was irgendwas an uns ist, dass wir frei beten können. Die meisten können gar nicht frei beten. Deshalb beten sie auch nicht mit hervorgehobenen Händen. Oder heben nur noch eine Hand. Die Pfingstler heben nur noch eine Hand. Charismatiker 2, das ist so der Unterschied. Wenn du mich fragst, was ist zwischen Pfingstler und Charismatiker? Die einen heben eine Hand hoch und die anderen zwei Hände. Aber es sollen reine Hände sein, heilige Hände sein. Lass los, die du gebunden hältst. Weißt du, lass los, die du gebunden hältst. Dann ist das ganze Beten nicht, auch das ganze Jodeln in Sprache nicht, wenn wir an Menschen festhalten. Wir haben hier in Berlin, in einer großen charismatischen Gemeinde, habe ich erlebt, weißt du, Leute wollen reden. Da hieß es, lasst uns auf den Herrn hören. Wir wollen hören, was der Herr der Gemeinde zu sagen. Das war Sonntagsschulmitarbeit, also Kinderarbeit und so weiter. Lasst uns auf den Herrn hören. Und dann hört man auf den Herrn. Und dann kam eine Prophetie. Ja, meine Kinder, so spricht der Herr und so weiter. Das war alles so süß und nett und lieb. Weißt du, wir wollen immer nette und liebe Botschaften hören. Aber wenn die Wahrheit mal rauskommt. Und dann hat hier jemand, dann hier in Berlin, nicht woanders, dann hat jemand gesagt, meine Kinder, Gott, der Herr zeigt mir, dass ihr gegeneinander arbeitet und was weiß ich, was so war. Also nichts Positives. Dann kommt doch der Ordner, hält den Mund zu und sagt, Schwester, schweig. Das ist nicht vom Herrn. Ich bin überzeugt, wenn etwas vom Herrn in diesem ganzen Klimbim war, dann war das vom Herrn. Schwester, schweig. Und gleich schon, so wird die Stimme Gottes abgemurkst. Und so viel ist die Stimme Gottes an vielen Plätzen abgemurkst worden. Schwester, schweig, Bruder, schweig. Und dann kann man nicht mehr heilige Hände emporheben. Wir haben, weißt du, im Namen Gottes so viel Sünde begangen. Im Namen Jesu Christi. Ich denke nur, Paulus hat ja auch verfolgt aus Ehre für Gott. Er hat gedacht, es ist Gottesdienst, wenn ich die Christen niedermache. Und er hat gegen Gott gearbeitet, unwissend. Gamaliel hat gesagt, passt auf, das ist nicht so. Passt auf, aber der hat von Gamaliel nichts gelernt wahrscheinlich. Wenn die Sache von Gottes wird, bestehen bleiben, und wenn es nicht von Gottes wird, es untergehen. So, im Namen Gottes ist sehr viel gewürgt, verfolgt, ausgenutzt worden, anderen Leuten das Leben schwer gemacht worden. Also so viel im Namen Gottes. Das will der Herr nicht. Woher willst du wissen, dass der Herr das nicht will? Das weiß nur die Person, und es sei denn, der Herr offenbart es einem. Deshalb heißt es, lass zwei oder drei weissagen und die anderen lass prüfen. Prüfen ist nicht, dass du dann sagst, ich bin dagegen, ich bin dafür. Prüfen ist, dass du zuerst mal in dir selber gehst und fragst, ist das von Gott, kann das von Gott gewesen sein? Ich habe in einer Baptistengemeinde, da muss ich wieder die Baptisten loben heute, in einer Baptistengemeinde habe ich erlebt, das war auch so Mitarbeitertreffen von verschiedenen Gemeinden, und dann fängt an, eine Schwester zu weissagen, zuerst in Zungen zu reden, und dann bringt sie die Auslegung. Und dann steht der Pastor auf und dann sagt, Geschwister, und das war auch eine ernste Botschaft, dann sagt der Pastor, Geschwister, hier hat der Herr geredet, hier war alles biblisch. Es war die Zungensprache und es war Auslegung, und da, Gott hat hier uns ermahnt, lasst uns auf die Knie gehen und Buße tun. In einer Baptistengemeinde, liebe Zeit, und das vor über 40 Jahren oder 40 Jahren. Weißt du, Gott wirkt überall. Gott wirkt überall. Und wir müssen offen sein für das Wirken. Wenn Gott geredet hat, dann für die einzige Reaktion für uns ist, auf die Knie zu gehen. Nicht um sich zu schlagen, sondern in die Knie zu gehen. Paulus war ein Verfolger, und hinterher musste er büßen. Ja, weißt du, da kannst du beten und fasten. Herr, nimm diesen Fall aus meinem Fleisch. Das geht nicht. Der betet und fastet und macht alles Mögliche. Der hat ein Problem, dieser liebe Bruder Paulus. Und der Herr sagt, denk, was du den anderen Christen angetan hast, jetzt wird dir angetan. Und du kostest jetzt die Schmerzen, die Qualen und so weiter. Du bist, und jetzt ist Paulus überall verfolgt worden. Wo er hinkam, musste er nur den Mund aufmachen, und schon war der Teufel los. Aufstand, Leute werfen Dreck in die Luft und so weiter. Und dann sagt der Herr zu ihm ein Wort, Bruder, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachen mächtig. Vergiss es, lass dir an meiner Gnade genügen. Was ist aus dem Christentum geworden? Man lässt sich in der Gnade Gottes sich nicht mehr genügen. Man betet, Herr, nimm das weg, diesen Druck, diese Verfolgung, diese, was weiß ich, Drohungen. Nein, die Gnade Gottes neu erleben. Die Christen lassen sich, und das ist was anders geworden ist heutzutage, sich kaum mehr noch was vom Geist Gottes sagen. Ich sage kaum noch, passiert schon hier und da mal wieder, aber kaum noch. Das war das Problem vor der Sintflut, und das ist auch das Problem nach der Sintflut. Sie lassen sich von meinem Geist nichts mehr sagen, nicht mehr von seinem Geist mehr leiten. Das ist auch ganz arg wichtig. Wir werden heute Entscheidungen getroffen. Schau, in den ganzen Komitees, in den ganzen Organisationen, können wir bezahlen, können wir nicht bezahlen, haben wir die Leute, haben wir nicht die Leute. Weißt du, da ist kein Glaube mehr da. Wenn vor 100 Jahren oder 150 Jahren, wenn man gerechnet hätte, da wäre William Kerr nicht in die Mission gegangen, Hudson Taylor wäre nicht in die Mission gegangen, Georg Müller hätte nie ein Waisenhaus aufgebaut, wenn die gerechnet hätten. Weißt du, sie haben im Glauben gehandelt. Sie haben gesagt, Gott wird uns schon versorgen irgendwie. Aber wo ist der Glaube geblieben? Deshalb sagt Jesus, meint ihr, wenn des Menschensohn kommt, dass er noch Glauben findet? Er wird viele Religionen finden, dass sogar der Antichrist gläubig wird. So, ja, da wird auch was glauben, sogar Zeichen und Wunder tun und Feuer vom Himmel holen. Also es ist schon Zeichen. Aber den wahren Glauben, so wie diese Männer vor 150 Jahren, 200 Jahren geglaubt haben, Die Christen vertauschen nicht mehr das Böse mit dem Guten. Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich geb's dir. Wo ist die Liebe? 1. Korinther 13. Wo gehorcht man dem Wort Gottes? Da werden die Armen ausgebeutet und ausgenommen. Man sammelt irdische Schätze. Und weißt du, ich sehe zu mir selber und ich möchte euch alle mit hineinnehmen in dieses Nachdenken. Wir wollen zurück zum Urchristentum, oder? Wir wollen das sein, was die am Anfang waren. Und das Echte ist immer das, was am Anfang war, was am ersten Tag war, was Gott geschenkt hat, das Reine, Vollkommene. Das möchten wir wieder erreichen. Gewiss, ich werde nicht mehr so wie die ersten Christen so starr stehen. Wir werden natürlich anders kleiden, anders sprechen und so weiter. Aber im Geist der ersten Christen, in der Liebe der ersten Christen, im Feuer der ersten Christen sein. Die hatten keine irdischen Schätze, aber die hatten Jesus. Die waren so voll von Jesus. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir geben. Heute, der Papst kann sagen, Gold und Silber habe ich. Wo ist er was, dass er da irgendeinen Lahmen gehend macht? Der muss selber getragen werden, weil er nicht mehr laufen kann bald. Aber Gold und Silber habe ich nicht. Heute alles Prunk und Glanz und Gloria. Viele Christen, viele Gemeinden, sie missbrauchen ihre Macht, vor allem die Gemeindeleiter. Entweder du spurst oder du gehst. Aber dass man tolerant ist, dass man miteinander arbeitet, miteinander lernt, miteinander Gott sucht. Sie, weißt du, die verlangen, und das ist noch ein Problem, man verlangt nicht mehr nach mehr. Mehr Liebe, mehr Glauben, mehr Geduld. Nach diesem göttlichen, mehr vom Heiligen Geist. Ach, ich bin gar satt. Wir haben das in den Sendschreiben. In den Sendschreiben ist alles, was in der Endzeit ist. Veränderungen passieren ganz langsam und merklich. Viele Gemeinden und Kirchen haben den biblischen Kurs verlassen, ohne dass sie groß gemerkt haben. Das war so ein paar Grad, immer ein bisschen mehr und mehr abgedriftet. Und dann sind sie irgendwo da gelandet in einem Gebiet und dann so verstrickt mit dem und mit dem verstrickt, dass sie nicht mehr Gemeinde sein können. Dann sind sie am Schluss Wirtschaftsunternehmen. In Deutschland musste eine Gemeinde von e.V. zur GmbH werden. Also, weil sie so wirtschaftlich verstrickt sind. Buchladen und was weiß ich, andere Sachen. Eine GmbH. Christliche Gemeinde GmbH. Gesellschaft mit bestimmter Haftung oder begrenzter Haftung. Ja. Weißt du, viele Menschen, sie haben ihre Identität aufgegeben, sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Ihr Leben brennt nicht mehr für Gott. Sie haben den Namen, dass sie leben, aber sind tot. Viele Christen sind geistig verarmt. Sie haben den Schein, aber oder die Scheine, so viele Papiere, Taufschein, Eheschein, Sterbeschein, was weiß ich, welchen Schein auch noch. Aber die fundamentalen Wahrheiten. Weißt du, ich habe hier Leute, die auch unter uns sitzen heute. Ich habe Leute, die sind von der Kirche weg, Landeskirche, evangelische Kirche, weil der Pfarrer sagt, es gibt keine Auferstehung. Das ist ein Mythos und das ist nicht nur ein Fall. Glauben nicht mehr an die Auferstehung oder dann manche Kirchen glauben nicht an den Heiligen Geist, reden nicht mehr über die Sünde, sprechen gar nicht über die Ewigkeit mehr. Aber das ist alles Realitäten, mit denen sind wir konfrontiert. Da wird Taufe nicht mehr gepredigt, nur noch Babytaufe, das genügt. Die glauben nicht an die Entrückung, dass das mal stattfindet und das findet statt. Gott wird uns wegschnappen. Stell mal vor, wenn du da nicht informiert bist, wird der Zug an dir vorbeifahren. Du wirst nicht einsteigen. Sie glauben nicht an die Wiederkunft Jesu, an die Inspiration der Bibel. Was ist aus der Christenheit geworden? An die Offenbarungen, dass man plötzlich seine Predigt umschmeißt und ganz was anderes predigt? Oder das, was Gott sagt? Und dass die Leute hören, dass Gott hier geredet hat? Und Antwort gegeben hat auf irgendeine bestimmte Frage. Man glaubt nicht mehr an die Wunder oder die Kraft Gottes oder Krankenheilung. Nennen wir ein paar Kirchen, wo noch für Kranke gebetet wird. Oder Befreiung oder Frucht des Heiligen Geistes. Man will die Gaben des Heiligen Geistes haben. Aber worauf es wirklich im Leben ankommt, ist die Frucht. Die Frucht. Und zwar reife Frucht, nicht nur Knospen. Reife Frucht. Was hat sich im Christentum verändert? Lasst uns drüber nachdenken. Nur nachdenken. Vielleicht kommen wir drauf. Man geht nicht mit den Verlorenen nach. Man betet nicht mehr für die Verlorenen. Die liegen einem nicht mehr am Herzen. Ist egal, ob der da verreckt oder nicht. Oder wo der hinkommt. Wir warnen nicht mehr die Ungläubigen. Und sagen, horch, Freund, pass auf, das ist gefährlich, was du da machst. Viele Menschen wandeln nicht mehr wie Christen. Also viele Christen wandeln nicht mehr wie Christen. Die erkennt man gar nicht mehr als Christ. Weißt, du musst nicht groß so Butten haben. Ich bin ein Christ. Aber du musst Christ sein. Christ muss drin sein. Nicht nur das Etikett. Aber das sieht man nicht. Weißt? Und wie sieht man? Man kann einen Christen nur erkennen, wenn man ein bisschen länger mit ihm zusammenlebt. 3 Tage. Nach 3 Tagen merkst du das, ob er Christ ist oder nicht. Weißt, Christen beeindrucken nicht mehr. Begeistern niemand mehr. Sie werden nicht mehr ernst genommen. Die fragt man auch nicht mehr. Was würden Sie in dem Fall machen? Weißt du, du sollst so leben, dass du so viel Erfolg hast, so viel Sieg hast, so viel Segen hast, so viel Freude hast, so viel Kraft hast. Sagen wir, was würden Sie in dem Fall machen? Was hat sich unter den Christen verändert? Die Christen wissen immer weniger über ihren Glauben. Sie wissen alles, was in der Welt ist, in der Religion ist oder draußen in den Medien ist, aber sie wissen nicht, an was glauben sie recht. Und an was glauben sie? Sie kennen kaum ihre Bibel. Deshalb, ich möchte euch Mut machen, im Internet, wir haben noch unseren Glaubensgrundkurs, dann könnt ihr anklicken oder eine CD hier bestellen, dass hier mal diese 11 Lektionen ist, was ist Buße, was ist Bekehrung, was ist Wiedergeburt, was ist Taufe, was ist Gemeindezugehörigkeit, diese Grundlagen. Weißt du kannst nicht erst da groß Dinge propagieren, solange du das Fundament nicht hast. Wir brauchen das Fundament. Die meisten Christen beten kaum mehr richtig. Sie wissen nicht, ja, wie soll ich jetzt beten? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes oder zum Vater durch Jesus im Heiligen Geist oder zu Jesus im Heiligen Geist zum Vater. Wie komme ich da hin? Und dann rätseln sie. Weißt du solltest wissen, du solltest Gott aus dem FF kennen. Wenn man dich im Schlaf aufweckt, dass du sofort mit Gott verbunden bist. Die meisten wissen nicht, was sie mit ihrem Glauben anstellen sollen. Wie glaube ich richtig? Und da kaufen sie Bücher massenweise. Wie glaube ich richtig? Du musst nur anfangen zu glauben. Weißt du, fang an zu gehen. Linker Fuß, rechter Fuß. Linker Fuß, rechter Fuß. Und so läufst du. Ganz einfach. Fang an, Schritt für Schritt, das zu tun, was du tun solltest. Weißt du, was richtig wäre? Die meisten Christen sind geistliche Analphabeten. Und ich gehe mal die Gemeinde pauschal. Ich meine nicht euch jetzt. Also in aller Liebe. Ich meine nicht euch, sondern ihr hört so viel. Aber viele Christen, die das hören, was ich jetzt sage, sind geistliche Analphabeten. Für den Teufel ein leichtes Spielchen und werden leicht zu Bauernopfer. So schnell. Da kommt doch jemand, erzählt was, klatscht dreimal in die Hände und fallen schon um. Die erreichen ihre Welt nicht mehr für Gott. Sie erreichen nicht mal ihre eigenen Probleme für Gott. Es wird nur noch Kirche und Religion gespielt. Oder frommes Theater. Wir sind, weißt du, man kann im Theater die Rolle einstudieren. Und dann glaubst du am Schluss, du bist auch Nero. Oder was weiß ich. Weißt du, man kann die christliche Rolle einstudieren. Aber diese christliche Rolle, die kommt bei Gott nicht an. Gott durchschaut dich. Du bist doch gar nicht echt. Du spielst. Die Kirchen sind so dogmatisch geworden. Ich meine jetzt die Kirchen pauschal, so die Religion. Da fehlt die Mystik, die Spiritualität, der Glaube. Und deshalb gehen so viele Leute zu Esoterik und New Age, weil sie das nicht finden. Die Leute brennen. Die sagen, ich möchte Gott erleben. Ich möchte, dass Gott zu mir spricht, dass Gott sich mir offenbart, dass ich meinen Traum verstehe, dass ich meinen Traum auslebe. Menschen sehnen sich nach Erlebnissen, Wundern, Befreiung, Heilung, Hilfe und Trost, nach einem Wort von Gott. Was fehlt den Christen heute noch? Wenn ich dieses hier weitermachen würde und, weißt du, denen fehlt die Leidenschaft. Die leiden nicht mehr für Jesus, für Gott. Die Leidenschaft. Leidenschaft hat mit Leiden was zu tun. Die haben Angst zu leiden, weil es Opfer ist. Leidenschaft verlangt Opfer. So, Leidenschaft. Keiner will mehr was tun, auf nichts mehr verzichten. vor nichts zurückstecken, Leidenschaft. Es fehlt Leidenschaft um Jesu Willen. Leidenschaft. Niemand will mehr groß kämpfen. Ach, weißt du, man möchte am liebsten so gefüttert werden. Bruder, nimm das, mach mal den Mund auf. Und noch weich, so Fertigkost. Niemand will sich fürs Evangelium sie groß einsetzen oder fürs Evangelium leiden. Paulus sagt, ich leide oder leide mit für das Evangelium. Das ist Leidenschaft. Leiden für eine gute Sache. Man will nur konsumieren. Wir sind eine Konsumgesellschaft. Was ist aus der Christenheit geworden? Konsumgemeinde. So wohlfühlen. Wir wollen uns nur wohlfühlen. Weißt du, in einer Gemeinde, wo du dich wohlfühlst, bist du in der falschen Gemeinde. Wenn wirklich der Heilige Geist wirkt, da fühlst du dich nicht wohl. Da fallen Menschen um, Todsucker wie Ananias und Sapphira. Stell dir mal vor, das würde hier passieren. Weißt du, wohlfühlen. Dass niemand verletzen. Also, dass ja niemand blass wird und so weiter oder betroffen wird und so weiter. Weißt du, der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist wirkt, wir werden alle getroffen. Als ich zum ersten Mal in der Pfingstgemeinde kam, ich war schon ins Geist getroffen und so weiter, und da gab es Weissagungen. Weißt du, das ist schon zuerst mal die, wo eine Weissagung hatten. Und dann ging das, und weißt du, die ging rauf und runter, und noch keine Weissagung. Ich hab gesagt, lieber Gott, lass Weissagen, aber nicht bei mir in meiner Nähe. Denn ich wusste, wenn die Person bei mir bleibt und sagt, mein Kind, in deinem Leben ist das und das, ich hätte sterben können. Mir ist das ein paar Mal sowas passiert in der Pfingstgemeinde. Aber stell mal vor, Furcht Gottes ist nicht, dass ich Respekt davor irgendwelche Gestalt oder Gebäude oder den Priester habe. Nein, Furcht Gottes ist, dass ich zittere. Lieber Gott, hoffentlich kommt nichts raus bei mir. Ja, hoffentlich werde ich nicht vor alle blamiert. Das war's. In Russland habe ich Propheten erlebt. Weißt du, bei uns sind Propheten Waschlappen. Aber da habe ich erlebt, und wir kennen einen Fall, betrifft ja sogar unsere Gemeinde, da ist jemand mitgegangen mit einem Bruder nach Russland und kommt 1000 Kilometer gefahren, weil Gott ihm Auftrag gibt und er soll in der Gemeinde was sagen. Dann sitzt er die ganze Zeit drunter und die Gemeinde zittert schon. Der Prophet ist da. Habt ihr es gesehen? Der Prophet ist da. Der Prophet ist da. Das war eine Untergrundgemeinde. Der Prophet ist da. Und alle Bibel. Und der Bruder predigt, der weiß nicht, dass der Prophet da ist. Der ist ja Ausländer, Deutscher. Und der übersetzt, der Prophet ist da. Und dann ist der Prediger fertig, steht der Prophet von hinten auf, alle, du weißt, wie das so beten sie, die russischen Geschwister, lieber Gott, machen Augen zu. Und der Prophet geht vorbei, geht dann zu diesem Bruder, der übersetzt hat, und sagt, mach mal deine Krawatte auf, mach mal dein Hemd auf. Und dann sagt, mach zu. Und es, so wie er gekommen ist, ist er gleich heimgefahren. Jetzt stehen doch alle da und sagen, was hat der Prophet gesagt? Ja, er soll das Hemd aufmachen. Weißt du, was da war? Da war einer, ich habe gesagt, der geht nicht mit. Aber mein lieber Bruder hat gesagt, doch, den nehme ich mit, der ist ein guter Dolmetscher, kann Russisch, perfekt und so weiter, und der geht mit, das Diplom-Dolmetscher, der geht mit. Hat mitgenommen, und der Prophet muss 1000 Kilometer kommen und mach mal dein Hemd an. Und da war ein Mantra, eine Halskette mit einer Botschaft, ein Mantra. Und da hat er gesagt, mach zu. Was hat er gesagt? Mach dein Hemd auf und mach dein Hemd zu. Das war gar nichts. Weißt du, das war sehr Gentleman. Aber, und dann musste er sich trennen. Und dieser Bruder hat nur Stunk und Ärger und Probleme bereitet. Und weißt du, so arbeitet Gott. Gott deckt Sünde auf und deckt Sünde zu. Und da könnte noch Geschichte da mit diesem Bruder vorsingen. Aber, wo ist das? Wo ist das heute geblieben? Wo Gott warnt, wo Gott aufdeckt, wo Gott zeigt, hoch, pass auf vor diesem Bruder, nehmt euch in Acht, das ist ein falscher 50er. Wir haben hier auch, da sind so viele Gemeinden reingefallen in Deutschland, aus Rumänien, damals war Rumänien noch Rumänien. So, da sitzt doch so vom Sekretariatis jemand und es wird eingeschlossene Gemeinde. Und weil wir so aktiv waren, also in Hilfsaktionen etc., dann plötzlich hat Gott gesagt, passt auf euch vor diesem Menschen. Und wir haben dem keine Autorität, der wollte immer, wann haben sie, weißt du, Kommunisten arbeiten immer so, wann haben sie Geburtstag? Die wollen immer so persönlich werden. So, und alles so hat die Leute ausgefragt, persönliche Sachen, wie und was, Familienverhältnisse. Spitzel. Und wir haben gesagt, wir werden mit dem Mann nichts zu tun haben. Und wir waren froh, Die Sache ist aufgeflogen, der hat Leute noch ausgenutzt nachher, mit denen er da Kontakt hatte, die so dumm waren und mitgemacht haben. Wir müssen uns vom Geist Gottes leiten, in der Endzeit mehr denn je zuvor. Aber der Teufel will alle schläfrig machen, alles schläft. Christenheit schläft. Ich werde nicht vergessen, als ich meinen Dienst angefangen habe, hat Gott auch bei uns in der Prophetie in der Gemeinde gesagt, die dein Brot essen, werden dich verraten. Hat er zu mir gesagt. Und da habe ich gedacht, das gibt's nicht. Diese paar Mannequins, was da so in der Gemeinde waren, die werden mich verraten. Aber ich bin so froh, dass ich an die Kraft des Heiligen Geistes glauben darf und die Kraft des Heiligen Geistes erleben habe. Und ich weiß, dass sowas gibt und dass sowas immer geben wird und noch geben wird, auch in naher Zukunft. Und dann habe ich gedacht, na, das gibt's doch nicht. Wer sollte mich verraten? Und dann habe ich meine Bibel gelesen, dann hieß es im Alten Testament, da hat eine große Weisheit und. Und das war ein Jesuitenpater, der auf mich angesetzt war. Der saß so ganz heimlich da im Gottesdienst und hat mitnotiert und Fragen gestellt. So, weißt du, der Teufel arbeitet nie öffentlich, der arbeitet immer hintenrum. Der sitzt irgendwo, macht nur Zitten und das kam raus. Dann, also wir nicht groß darauf eingehen, aber auf jeden Fall, es ist gut, dass wir die Leitung des Heiligen Geistes haben. Wo ist heute noch die Leitung des Heiligen Geistes? Wir werden so unterwandert. Christen werden so unterwandert. Gemeinden werden so unterwandert von New Age-Leuten. Die meisten merken das gar nicht, von Esoteriker. Dann bietet man sogar Yoga-Seminare in der Baptistengemeinde. Yoga. Verstehst du? Die Leute checken nicht, was es ist. Die müssen nur im Buch nachlesen, im Lexikon. So. Es geht ums Überleben. Wir sind in der Endzeit. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. So steht es in der Heiligen Schrift. Viele Christen leben zügellos. Keine Selbstkontrolle. Wahrscheinlich noch nie davon was gehört. Was hat sich im Christentum noch verändert? Soll ich euch noch sagen, was sich da verändert hat? Die Gemeinschaft hat abgenommen. Früher, sie hatten noch Suppenküche. Sie hatten alles gemeinsam. Das war so wunderbar, wie die Gemeinschaft angefangen hat mit Suppenküche und so weiter in der ersten Christenheit. Dann kam was dazwischen. Und es hat so viele Gründe, dass die Gemeinschaft abgenommen hat. Man traut sich nicht, dem anderen mitzuteilen, weil so viel Kritik da ist, so viel Selbstgerechtigkeit, Scheinheiligkeit da ist. Und dann erzählst du, ich habe Schwierigkeiten, ich habe Depressionen. Was? Oder Selbstmordgedanken. Oder... Was habe ich sonst noch gehabt? Finanzielle Schwierigkeiten, da kann gar nicht wirtschaften. Und dann hörst du außenrum nachher, so, da traust du dich nicht mehr. Weißt du, du wirst so eingeschüchtert und Gemeinde muss eine angstfreie Zone sein, wo du lachen und weinen kannst, wo du sein kannst. Aber das ist nicht mehr. Du traust dich nicht mehr, du traust dich mal mit den Augen zu zwinkern. Dann heißt es, guck mal, der flirtet schon. Oder der macht das. Oder der ist nicht echt. Ja, du darfst nicht. Du kommst sofort unter Verdacht und als Krimineller hingestellt. Nein, keine Gemeinschaft. Weißt du, deshalb isolieren sich die Leute mehr und mehr. Sie haben Angst voreinander, haben Angst, missverstanden zu werden. Und dann vielleicht, dass sie dann angezeigt werden, vom Gemeindekadi kommen. Weißt du, und deshalb traut man sich. Religion wird Privatsache. So für mich in meiner Kammer ganz allein, ich und Jesus. Aber das ist verkehrt. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir sollen alles gemeinsam haben. Die hatten alles gemeinsam. Sie hielten gemeinsam. Sie haben gemeinsam beschlossen, wenn einer Not litt, hat der andere dem geholfen. Sie standen zueinander. Das war Urchristentum. Und das war echtes Christentum. Wenn du geistliche Aufbrüche siehst, dann merkst du, dass es immer wieder kommt es hoch. Aber dann ist der andere Grund, warum viele nicht mehr mitteilen. Was sollen sie mitteilen? Was haben sie? Du kannst nur mitteilen, wenn du was hast. Und weißt du, es würde schon vielleicht anfangen, früher, ich weiß noch von früher, da saß man da draußen im Park, kann man zusammen Bibel gelesen. Wie verstehst du die Stelle hier? Man hat über die Bibel geredet, draußen nach dem Gottesdienst ist man gar nicht nach Hause gegangen. Ich weiß das, wir haben das auch noch. Da saß man da und ist man gar nicht nach Hause gegangen. Dann hat man miteinander über die Bibel geredet. Aber heute quatscht man übereinander, kritisiert man übereinander, zieht man übereinander her. Und deshalb ist die Gemeinschaft zerstört. Oder macht einander Vorschriften. Lasse das Wort Gottes reichlich in eurer Mitte leben. Aber das ist nicht mehr der Fall. Was ist in der Christenheit anders geworden? Beweis mir das Gegenteil. Ich würde es gerne glauben. Möchte es sogar. Aber ich will diese Resultate sehen, dass Gott sowas schenkt. Dass man wieder sitzt, dass draußen im Park und war das nicht so, dass man draußen eine Bibel gelesen hat, da kam sogar Fremde, hat man draußen Bibelstunde gehalten. Draußen entsteht von selber, fang du Bibel an zu lesen, andere werden mitlesen. Ganz einfach. Wenn du missionieren willst, nimm einen Stuhl, setz dich auf den Leopoldplatz und lies laut vor dir die Bibel. Muss gar nicht predigen, muss gar nicht groß sprechen, brauchst gar keine Rhetorikschule. Du fangst an zu lesen, musst nur gut lesen können. Und dann wirst du sehen, plötzlich kommen Leute und plötzlich horchen die Leute, was liest er da oder zwei? Redet miteinander auf dem Leopoldplatz über die Bibel. Nicht in der Gemeinde. Nicht in der Gemeinde. Draußen wird über die Bibel geredet. Draußen wird die Bibel ausgelegt und ausgelebt. So, nur nebenbei. Man hat Angst. Man will ja nicht seine Probleme dem sagen. Und dann kommt das andere. Weißt du, sobald du irgendjemand über die Probleme, was über deine Probleme sagt, dann fühlt er sich überfordert und überbelastet. Und deshalb trauen sich die Leute nicht mehr, sich zu äußern. Ach, was der von mir verlangt. Was der von mir erwartet. Weißt du, wir haben Probleme und wir sollen einander helfen, einander ermutigen, einander beistehen, einander trösten. Echte Gemeinde ist Liebe. Und wenn du siehst, der friert, zieh deine Jacke aus und schenk ihm die Jacke. Weißt du, aber wir wollen uns nicht mit den Problemen von anderen belasten. Wir haben Angst voreinander. Weißt du, das ist auch, wir haben Angst voreinander bloßgestellt zu werden. Oder unsere Schwäche zu zeigen. Und wir sind schwach. Glaub doch nicht, dass du stark bist. Wenn ich dich richtig untersuchen würde, ich würde so viel Schwächen an dir finden, dann gehst du gar nicht mehr nach Hause. Glaubst es nicht? Glaubst es nicht? Ja, ich weiß, man muss nur in die Augen gucken und dann sieht man die Schwächen und die Stärken. Aber weißt du, wir reden immer über unsere Schwächen. Ich glaube, ich bin zuversichtlich. Aber du bist down. Und sei doch ehrlich, dass du down bist. Und sei doch ehrlich, dass du nicht weißt, noch einer aus. Weißt du, aber das ist, was uns hilft. Man kann uns gar nicht mehr helfen, weil wir nicht mehr ehrlich sind. Weil wir nicht mehr zu uns selber stehen. Weißt du, würdest du sagen, du Geschwister, Bruder, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Kannst nicht für mich beten. Aber wo hast du zum letzten Mal von jemandem gehört, bitte können Sie nicht mit mir, zum Pastor kommen Sie, aber zum Bruder und Schwester. Weißt du, das ist Gemeinschaft. Aber die ist ausgewandert. Der Geist der Gemeinschaft ist ausgewandert. Weißt du, du traust dir deine Gefühle nicht zu zeigen. Fang an zu weinen. Sie sagen, mit dir stimmt nichts. Hast vielleicht zu viel getrunken. Oder hast Nervenzusammenbruch. Weißt du, es gibt auch kaum Gemeinsamkeiten. Weißt du, Gemeinsamkeiten. Was hat sich alles noch so verändert in der Christenheit? Durch die Medien haben wir auch so viel Vermischung in der Kirche und der Gemeinde bekommen. Weißt du, da, die Bibel spricht über Unzucht. Die meisten Leute wissen nicht, was Unzucht ist. Die meisten denken, Unzucht ist Sexualität. Unzucht hat nichts mit Sexualität zu tun. Überhaupt nichts. Du wirst es nicht finden. Du musst nur suchen in der Bibel, wo war das erste Mal das Wort Unzucht in Konkordanz. Geh deine Konkordanz mal durch. Und das erste Mal, wo Unzucht war, was ist Unzucht? So hat nichts oder kaum mit Sex was zu tun. Hat mit Vermischung von mehreren Kulturen. Vermischung von verschiedenen Rassen. So, weißt du, da gibt es so diese unmöglichen Umtriebe und Vermischungen. Ich habe euch neulich gesagt von Assisi, dieses Friedensgebet 86. Weißt du, da hat man das Tabernakel von der katholischen Kirche, wo der Herr Jesus drin eingeschlossen ist, genommen. Und auf dem Tabernakel hat man eine Buddha-Figur drauf gemacht. Und jetzt ist es ökumenische Friedensgebet, verstehst? Buddha und Jesus und was weiß ich noch, was noch dazu kommt. Weißt du, dann kann ein Buddhist und ein Christ zusammen beten? Geht nicht. Jude und Christ, das könnten vielleicht noch zusammenklappen, aber Buddhist und Christ nicht. Deshalb, was du siehst, diesen Unfug, diese Vermischung. Und das war 86. Und jetzt steht wieder so ein neues Friedensgebet vom Papst arrangiert. Dieses in Assisi. Auch wieder, alle Religionen sollen zusammen. Weißt du, Religion ist ein Problem. Islam, Buddhismus und Christentum und, ich meine, Christentum in Gänsefüßchen. Das ist auch eine Religion. Und dann unter dem Deckmantel der Intoleranz, der Liebe, ein Gänsefüßchen, das ist die falsche Liebe. Wir sind alle eins. können wir nicht. Ich kann nicht. Der betet zu Buddha und ich bete zu Jesus. Wessen Gebet soll da erhört werden? Aber du siehst, was auch in den Gemeinden, Kirchen so ist. Man will keine Konflikte mehr, man setzt sich nicht mehr auseinander und man duldet alle unbiblischen Philosophien, Ansichten, Meinungen, Trends. Man kämpft nicht mehr. In den Gemeinden kämpft nicht mehr. Die Bibel sagt, kämpfe. Ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Wo ist der Kampf? Wo wird der gute Kampf des Glaubens gekämpft? Man erzählt, als ich hier nach Berlin kam, Pastorentreffen, waren mehrere Pastorentreffen, in einem Pastorentreffen, da habe ich gesagt, weißt du, da gibt es so viel Irrlehren hier bei euch in Berlin, als ich ganz frisch kam, vor 20 Jahren. Da gibt es so viel Irrlehren, auch in charismatischen, pfingstlichen Gemeinden, darüber. Nein, darüber wollen wir nicht reden. Jeder soll seiner Meinung gewiss sein. Und wir erzählen nur, was wir machen. Verstehst du? Aber das über die Lehre sich mal auseinandersetzen, ist das biblisch überhaupt? Ist das nicht biblisch? Und eine Lehre war hier, weißt du, ganz, und das habe ich gesagt, das kann ich nicht akzeptieren, diese Lehre. Die Christen in Russland sind selber schuld, wenn sie Verfolgung haben. Die beten ja, sie wollen ja für Jesus leiden. Ist das nicht Unfug? Wer will da? Sie haben 1000 Jahre gebetet, deshalb haben sie jetzt Verfolgung. Und er sagt, wir müssen darüber reden. Ist das biblisch? Kann man das mit der Bibel begründen? Ja, darüber redet nicht. Das ist jeder seine Meinung. So soll jetzt seine Meinung haben. Aber das schreibt man dann in die Bücher. Das predigt man von den Kanzeln und verkauft man Kassetten darüber. Ja, die Christen sind selber schuld, wenn sie leiden. Sie wollen ja leiden. Das ist doch Wahnsinn. Aber so fängt es an. So fängt es an. Kleine Füchse verderben den Weinberg. Und dann erzählt man, ja, die sind selber schuld. Positiv denken. Also, die denken ja falsch. Die wollen ja leiden, die slawischen Völker. Die sind so veranlagt. Vielleicht. Aber keiner will doch leiden. Das kommt von selber. Deshalb haben sie Verfolgung. Damals gab es noch die Mauer, als ich hierher kam. Man kämpft nicht mehr, nur noch höchstens so gegeneinander. Aber nicht mehr den guten Kampf des Glaubens. Das Salz ist dumm geworden. Christentum beeinflusst nicht mehr die Kultur, die Kunst. Ich denke nur früher, schau, was weißt du aus dem Mittelalter? Du kannst über Mittelalter denken, was du willst. Das ist nur Religion. Alle, die ganze religiöse Kunst. Sixtinische Kapelle, Michelangelo. Das Christentum beeinflusst nicht mehr die Politik. Nicht mehr die Seele. Bist nicht mehr ergriffen. Bist nicht im Gottesdienst und weinst vor Freude. Wie machen wir das? Das ist ergriffen sein der Seele. Du weinst vor Freude. Du jubelst nicht im Geist. Weißt du, der Glaube wird nicht mehr umgesetzt. Man hat eine gute Zeit miteinander. Das Christentum ist nicht mehr progressiv, dass es auf die Menschen zugeht, angriffslustig ist. Die ersten Christen, sie sind auf die Leute zugegangen, geht hin in alle Welt. Die haben nicht gewartet, bis die Leute kamen. Das Urchristentum war progressiv. Die sind auf die Leute zugegangen. Wir sind eine Gemeinde, wir warten, dass die Leute kommen. Vielleicht bringt doch der liebe Gott jemand doch rein. Nein, wir sollen nicht warten, bis jemand von lieben Gott zufällig reinkommt und sich verläuft. Wir sollen auf die Leute zugehen. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und. Das Christentum ist passiv geworden. Weißt du, schau das Bild von Israel. Alt-Israel, der König Saul versteckt sich hinter der Wagenburg, als der Goliath da auftritt, bis der David, dieser Gesalbte, kommt und sagt, wer ist dieser Unbeschnittene? Und so sind viele Christen, die verstecken sich, sobald sie da irgendwas hören, hinter der Wagenburg und der Goliath triumphiert. Ja, komm doch her, schick doch mir irgendjemand, der mit mir den Kampf aufnimmt. Seid ihr doch alles Feiglinge. Schaut doch, Christen, ihr seid doch alles Feiglinge. David kommt und er löst das Problem. Weißt du, was wir brauchen? Menschen, die Salbung haben. Ein Einzelner kann sehr viel für Gott bewirken. Ein Einzelner. Und da haben die Christen ein Problem. Sie haben die Salbung verloren. Sie trauen sich nichts mehr. Sie sind so eingeschüchtert, weil sie vielleicht schon ein paar Pannen erlebt haben. Vielleicht haben sie es mal blamiert und so weiter. Sie haben keine Ideologie mehr. Sag mir, gibt es noch eine Ideologie? Die Kommunisten hatten noch wenigstens eine Ideologie. Aber haben die Christen jetzt noch eine Ideologie? Die haben auch keine mehr. Der Kalte Krieg ist vorbei. Eine Ideologie. Früher hat man Bibeln geschmuggelt. Verstehst du, das war auch eine Ideologie. David greift an. Das Christentum ist feige geworden, riskiert nicht mehr, ist untergetaucht. Denk nur an Jona. Die sind alle in die andere Richtung gerannt, nach Tarsis. Anstatt dorthin zu gehen, wo Gott sie hingeschickt hat, nach Ninive. Die gehen runter. Und weißt du, warum die Welt so viele Probleme hat? die Welt hat Probleme nur wegen den Christen, weil die schlafen, weil sie sich in ihr Schneckenhaus zurückgezogen haben, weil sie vor ihrer Berufung geflohen sind, weil sie auf dem falschen Dampfer sitzen, in die falsche Richtung gehen. Sie sollten nach Ninive gehen. Aber das sind ganz böse Menschen. Ninive ist eine ganz brutale Stadt gewesen, was auch immer. Und da soll ich hingehen und sagen einfach, 40 Tage, Ninive geht unter, eine kurze Botschaft, knappe Botschaft, eine Gerichtsbotschaft. Keiner will so eine Botschaft mehr bringen, da taucht man lieber unter. Keiner will sich lächerlich machen. Weißt du, was ist lieber? Ansehen bei Gott oder Ansehen bei Menschen? Oder seinen Frieden zu haben, seine Ruhe zu haben? Und guck mal, Jona muss zurückgehen und was hat er erreicht? Jona in 3 Tagen, dass sie in Sack und Asche Buße tun. Auch die Christen sind so viel von Freimaurer unterwandert, nur nebenbei. Sie sind gespalten, Teile und Herrsche. Sie haben zugelassen so viel Spaltungen in ihrer Mitte. Da sitzt die Hälfte da, die andere Hälfte da und die nächste Hälfte sitzt dort. Und keiner hat mit an, was zu tun. Schon allein im kleinen Kreis fängt es an. Weißt du, wir sind berufen, zusammenzuhalten. Auch wenn du eine andere Meinung hast. Weil eigentlich kannst du, und das ist die Frage, deshalb machen wir die Worte auch Ermutigung auch mal. Weißt du, vielleicht eine ganz kontroverse Meinung. Kannst du eine kontroverse, eine gegenteilige Botschaft, anders vielleicht als du gewohnt bist zu hören, dass jemand erzählt, weißt du, so und so und so und so. Aber eine gute, reife Person kann das. Kann auch Widersprüche verkraften. Kann auch was anderes anhören. Und kann sagen, du, wir müssen darüber reden, wie du das so siehst. Andere Meinung. Aber die meisten Leute können nicht mehr eine andere Meinung hören. Da sind sie gleich explosiv, müssen gleich auf die Barrikaden gehen und für den lieben Gott sterben. Wenn sie das könnten, würden wenigstens. Aber, weißt du, aber miteinander reden. Paulus und Petrus sind aneinander geraten. Das will ich im Galaterbrief. Wie die aneinander geraten sind da, die zwei. Und sind also beide große Aposteln. Der eine ist zu den Juden gesandt und der andere zu den Heiden. Und die geraten aneinander. Und sogar öffentlich, dass nach 2000 Jahren immer noch das in der Bibel drin steht. Weißt du, aber die konnten sich auseinandersetzen. Und dann geben sich eine Hand, die Hand, wir lesen Apostelgeschichte 15, und wir gaben uns einander die Hand, und wir haben, und dann haben sie gesagt, der geht in der Richtung, und der andere geht in der Richtung. Aber können Christen das? Einander die Hand geben? Und du siehst, das sind die Probleme. Meinung zu verarbeiten, Kritik zu verarbeiten. Kann das die Gemeinde Jesu noch? So. Du hast die Autorität und du solltest die Autorität gebrauchen. Aber gebraucht die Gemeinde die Autorität? Behältst du die Kontrolle? Halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube? Behältst du die Kontrolle über deine Familie? Oder kontrolliert die Regierung dich, die Banken oder die Medien oder die Satzungen? Wer und was kontrolliert uns? Wer kontrolliert die Gemeinde? Die Medizin, ja, so viele Christen werden von Medikamenten kontrolliert, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen, von Krankheiten kontrolliert, von Schwächen kontrolliert, von Schwächlingen, nicht nur von Schwachen, sondern von Schwächlingen, die selber nichts können, von Ungläubigen. Mach von deinen Rechten als Kind Gottes Gebrauch und mach nicht jeden Dreck und Unsinn mit. Wahre Gemeinde Jesu kann Nein sagen. Wahre Gemeinde Jesu kann Nein sagen. Wahrer Gläubiger kann Nein sagen. Er muss nicht auf jede plumpe Versuchung reinfallen und sich gleich da irgendwo für etwas engagieren. Es kann prüfen, abwägen, sollen wir, sollen wir nicht. Lebe in den Grenzen Gottes. Also wenn du dein Ziel erreichen möchtest und wieder zum Urchristentum zurück möchtest, fang an, auf Gott zu hören. Damals haben die gehört, auch wenn sie sich ein bisschen gestritten haben. Bewahre das, was Gott dir gegeben hat. Christen provozieren heutzutage nicht mehr. Weißt du, ein echter Christ provoziert. Du kommst und schon verbreitest du eine andere Atmosphäre. Eine andere Flora und eine Flair. Du verbreitest etwas. So, weißt du, und wo ist das in unserem Leben heutzutage in der Christenheit, dass plötzlich kommen Christen? Von Georg Müller heißt es, wenn der Georg Müller reinkam, da spürten die Leute, als wenn ein König kommen würde. So, mit Würde. Der kam nicht so. Der kam wie ein König, wie ein General. Es ist noch so viel, was Christen tun. Sie demonstrieren nicht mehr. Weißt du, die Moslems und alle die ganzen Deppen rund um die Welt, die können mit den Christen machen, sich über die Christen lächerlich machen, die Christen verspotten, die werden nicht ernst genommen. Da muss nur ein Christ aufstehen und was tun. Die Moslems tun was für ihren Mohammed. Die gehen, schon allein, wenn du deine Zeichnung machst über Mohammed, bisschen mal komisch, dann gehen sie schon auf die Barrikaden. Die Welt zittert. Aber wo sind da die Christen, die für ihren Jesus auf die Barrikaden gehen? Wo sind die? Die sich aufregen, weil da so ein schmutziges Plakat irgendwo an die Decke hängt. Nicht, warum dann gleich an Werberat hinschreibt und gleich protestiert. Aber das haben wir ja so hingekriegt das letzte Mal. Also mit dem Plakat. Weißt du, wo sind die Leute, die Fernseher anrufen, hören sie, tun sie doch den dicken Fetten raus, der ist schwul. Verstehst du, aber was machen wir? Wir gucken Dschungel und lassen uns in den Dschungel da entführen und der dicke Fette da, der kann da schmutzige Sachen reden und verbreiten. Aber wir regen uns nicht mehr auf über Schmutz, wir merken nicht mehr, dass es schmutzig ist. Wir merken das nicht einmal mehr. Ja, Schauspieler. Ich will keinen Namen nennen, sonst kriege ich eine Anzeige. Weißt du, es fehlen Vorbilder, Heilige, Menschen, die für Gott brennen und für Gott aufstehen und sagen, nein, ist Gott Gott, so lass Gott Gott sein. Ich denke an Elia. Elia hat ein Problem und deshalb haben viele wahre Gläubige ein ganz großes Problem. Wahre Gläubige. Elia, der ist so müde, der will sterben und sagt, Gott, ich bin allein übrig geblieben. Ich bin allein übrig geblieben. Was ist das Problem? Nicht, dass der liebe Gott da sagt, ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Das ist nicht das, dass Gott noch 7000 hat. Aber, dass die 7000 untergetaucht sind, das ist das Problem. Dass die 7000 keinen Mumm haben. Dass die 7000 sich nicht gesagt haben, Elia, wir stehen hinter dir. Die haben sich alle verkrochen, die 7000. Ich habe nur 7000. Vielleicht hat Gott in Berlin noch 70.000. Aber wo sind sie alle? Die schmoren in ihrem eigenen Saft. Das ist die Gemeinde Jesu. Es würden Menschen wie Billy Graham und andere aufstehen. Billy Graham ist alt, der wird bald sterben. Und hat Parkinson und so weiter. Aber der tut noch was in seinem Alter, was so gut er kann. Aber der wird bald sterben. Aber wo sind die Leute? Wer steht hinter solchen Männern, die so Charisma haben? Die so einen Ruf Gottes, Berufung haben? Die 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben, die machen mit Ahab. Ja, das soll machen. So die Stillen im Lande, das sind die Pietisten. Die Stillen im Lande, die Braven, die keiner Mücke was tun. Aber Leute, die aufstehen wie Elia, die kommen in der Kraft Gottes. Die meisten hocken da in ihre Löcher und warten, bis das Wetter schöner ist. Wahre Gläubige, die sind ein Schauspiel. Weißt du, die stehen auf in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 9 bis 10. Das ist, was wahre Gemeinde ist, was Paulus so von sich sagt. Denn ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt. Weißt du, der hat gar nicht so groß gedacht, Apostel. Weißt du, Leute denken, wenn du Apostel hörst, dann fallen sie gleich in Ohnmacht. Apostel, was ist ein Apostel? Hat nur eine Sendung. Denn ich denke, Gott hat uns als Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind ein Schauspiel geworden den Menschen, den Engeln und der Welt, dem System, der Regierung, dem König. Und Paulus und Petrus sind bei Nero wahrscheinlich umgekommen als Schauspiel. Wir sind Narren um Christi willen. Wer möchte noch als Narr bezeichnet werden? Wir sind Narr, nur am Karneval wollen sie das alles. Fasching. Aber wir sind Narren um Christi willen. Dass jemand Vogel gezeigt wird, das tut weh einem vielleicht. Aber wir sind Narren, Paulus schreibt sogar das in der Bibel, wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug, wir schwach, ihr aber seid stark, ihr herrlich, aber wir verachtet. Die meisten vergnügen sich lieber vom Fernseher, anstatt dass sie Schauspieler sind, anstatt dass sie in die Arena gehen. In den letzten Jahren, 20 Jahren ist es modern geworden. Jetzt bitte, jetzt werde ich ein paar heilige Kühe schlachten. Noch ganz schnell. Ich brauche Rindfleisch. Es ist modern geworden, sich Fürbitter zu nennen. Fürbitter. Ich bin ein Fürbitter. Zu mir sind auch hunderte Leute schon gekommen, die sind Fürbitter. Ich bin ein Fürbitter. Ich bin ein Fürbitter. Weißt du, Fürbitter, es ist einfach, ein Fürbitter zu sein. Da gehst du in deine Kammer, schließt dich zu, da schmeißt niemand mit Dreck, da schießt niemand scharf, da wirst du nicht angegriffen, da merkt niemand, dass du Christ bist. Fürbitter. Irgendwo versteckt. Weißt du, und wir sind in der Welt und da tobt die Hölle, da ist der Teufel los. Und Fürbitter. Für was willst du bitten? Weißt du, wozu Gott uns berufen hat? Nicht als Fürbitter, zum Wächter. Gott hat dich und mich zum Wächter berufen und uns Alarm zu schlagen. Der Wolf kommt, nach Ninive zu gehen. Weißt du, Jona war auch ein Fürbitter, lag im Boot unten und schlief und betete im Schlaf. Fürbitter können im Bett beten, da brauchen sie gar nicht viel. Ich sage das als Fürbitter. Die Welt ist überschwemmt mit falschen Aposteln, Propheten und Fürbittern. Weißt du, wenn früher ein Prophet aufstand, der hat was zu sagen gehabt. Ein Apostel, der kam mit einer Botschaft. Wenn heute so ein Prophet jetzt kommt, macht sich das Volk entweder, sagt, jetzt, das wird lustig werden, das wird spannend werden. Du, wenn heute Propheten kommen, du, da hört's mit lustig auf, wenn Gottes Propheten kommen. Und ja, wir wollen gerne hören, das, was wir gerne hören, Bestätigung. Weißt du, wenn Gott redet, ist nicht immer Bestätigung, ist Kurskorrektur. Nicht? Und aber was erlebst du heutzutage mit den Propheten? Geh mal so durch diese ganze Prophetenlandschaft. Da werden Schulen angeboten, da bezahlst du Seminarbeitrag und da kannst du Prophet werden. Da kannst du deine Träume deuten lernen. Da kannst du Apostel werden sogar. Vor 20 Jahren kam ein Leiter vom Leib Jesu, also Gemeindeleiter, speziell in Amerika, und entschieden, wie sie diese Generation für Gott erreichen könnten. Und dann haben sie so ein Programm entwickelt, wie sie diese Generation, Gemeindewachstum. Wie können wir echt Gemeindewachstum erreichen? Und da gibt es ganze Bewegungen, sind da entstanden. Und zwar Gemeindewachstum um jeden Preis. Und sie haben einen wunderbaren Weg gefunden. John Wimber und viele andere mehr. Wir müssen das Kreuz aus der Gemeinde raustun. Da kommt der Regenbogen rein. In vielen Gemeinden, auch hier in Berlin, ist das Kreuz raus und da hat man einen Regenbogen an die Wand gemalt. Regenbogen ist ein Zeichen der New Age Bewegung. Und alle, die dem Regenbogen nachspringen, sind nicht weit weg von New Age. Regenbogen. Das Kreuz muss raus. Regenbogen, das ist das alte Bündnis Gottes. Das Blut muss weg. Dann haben wir Lieder geschrieben, ohne Blut, ohne Jesus, ohne Kreuz. Und dann hieß es, lasst verrückte Musik. Also alle möglichen Musikarten. Das Psychologie rein, das ist das, was sie beschlossen haben. Die Menschen müssen beraten werden. Nein, den Menschen muss vom Wort Gottes her geholfen werden. Amen. Und so weiter. Habe eine große Vision. Das haben sie propagiert. Da steht schwarz auf weiß, da gibt es Literatur darüber. Und dann steh nicht auf öffentlich gegen die Sünde. Die Sünde kann man so intern in der Seelsorge hinter vorgehaltener Hand aufräumen. Aber Sünde muss Sünde genannt werden. Dann baue eine große Kathedrale, predige ein schönes Evangelium und du wirst viel Erfolg haben. So haben sie Gemeindewachstum gehabt. Hier in Berlin, Müllheimer Bewegung, Pfingstbewegung, das sind Pfingstler, die Urpfingstler, die alten Pfingstler, die uns den ganzen Laden hier versaut haben in Deutschland, aber in Berlin gibt es diese Gemeinde, gab es zumindest. Und dann haben sie ihre Identität aufgegeben, jetzt heißen sie Lukas-Gemeinde, Josua-Gemeinde, was weiß ich, wie sie sich nennen. Und sie haben sich distanziert von Jonathan Paul, der die Welt fast hier Deutschland verrückt machte und lehrte, der Pfingstjubel kommt von denen. So, und die distanzieren sich, sie wollen damit nicht mehr. Wir sind jetzt eine evangelikale Gemeinde, so gleich wie die Baptisten und alle anderen auch. Sie haben ihre Identität verloren. Die können Lukas und Josua heißen. Sie haben den Schein nur noch. Weißt du, und Jonathan Paul, diese Gemeinde, diese Müllheimer Gemeinde, jetzt hier in Deutschland, das ist ein ganzer Trend, ganze Bewegung. Diese Urpfingstler, die so verrückt waren und gesponnen haben, dass sogar ein Verruf über Pfingstler über die ganze Welt gegangen ist, wegen der Berliner Erklärung. Wegen denen kam die Berliner Erklärung. Die haben uns in Verruf gebracht. Jetzt haben sie Sonntagmorgens hier in Berlin, nur Berlin nämlich, dann spielen sie statt der Predigt Pantomime. Und spielen stummes Theater, Pantomime, stummes Theater. Weißt du, die Leute, wir wollen die Welt erreichen. Und dann wird nicht mehr gepredigt. Die Predigt wird auf ein Minimum begrenzt. Und dann, du siehst das so. Natürlich, Leute haben Zulauf. Das ist fürs Fleisch angenehm. So Pantomime zugucken, jeder kann sich reindenken, was er will. Woanders christliche Geschäftsleute haben die Gemeinde als Marktplatz umfunktioniert und entdeckt und zu Geld gemacht. Denk nur Amway oder was anderes auch noch. Dann verkaufen sie Gemüsesäfte und andere Säfte und andere Vitamine. Ich habe nichts gegen Vitamine. Aber die gleichen Vitamine kriegst du bei Schlecker für Apfel und Ei. Und dann musst du Hunderte blechen. So, andere haben die Gemeinde ausgeraubt, sind nach Afrika oder Indien gefahren, ein paar Fotos geschossen, die Massen, dort hast du die Massen, kein Problem. Und dann betteln sie hier um Geld für Mission, aber letztendlich für Mission kommt nicht viel hin. Oder Hilfsaktionen oder humanitäre Hilfe. Weißt du, denk nur an die Geschichte von Tsunami, was damals in Tsunami oder in Indien oder Indischem Ozean war. Man hat so viel gespendet, aber nicht einmal 30% von dem Geld sind dort angekommen. Wo ist das andere? Wo sind die 70 anderen Prozent geblieben? Die sind irgendwo hier verbraten worden durch Verwaltung und so weiter. Ist nicht viel angekommen. Was haben diese falschen Propheten gepredigt? Und ich sage dir, wie die so raffiniert angefangen, so raffiniert. Wir sollen nicht richten, Geschwister, richten ist vom Teufel. Genau das, was ich hier in Berlin erlebte, man redet nicht darüber, man lässt es, man kritisiert nicht. Aber wir als Brüder dürfen doch miteinander über theologische Themen sprechen. Oder Themen, die in der Bibel sind, die nicht richtig sind. Du sollst nicht richten. Tastet meine Gesalbte nicht an. Wer ist ein Gesalbter? Du bist auch ein Gesalbter. Und ich auch. Und wir alle. Alle, die den Heiligen Geist haben, sind Gesalbte. Du sollst übereinander nicht schimpfen und kritisieren. Das ist ganz was anderes. David hat den Gesalbten nicht angetastet. Hat nicht den Hals abgeschnitten. Das war, tastet meinen Gesalbten nicht an. Was haben sie damit erreicht? Die Gläubigen haben Angst bekommen, zu richten, sich Gedanken zu machen. Das ist ja von Teufel, Sünde wieder den Heiligen Geist womöglich. Und so hat die Gemeinde Salzkraft verloren. Die falschen Propheten und Apostel und so weiter haben dann Schulen gegründet, Seminare und so weiter, Traumdeuter ausgebildet und losgeschickt. Weißt du, das ist für mich eine Gotteslästerung. Und Gott lässt sich das alles nicht durchgehen und gefallen. Gott setzt selbst Apostel und Propheten und Evangelisten und Hirten und Lehrer ein. Da kann nicht so ein Seminarleiter einsetzen. Niemand kann das. Gott selber sortiert die Leute aus und bestimmt. So, und es geht weiter. Du kannst also, ich denke nur an Lakeland, da ist was Schreckliches passiert. Da, weißt du, da wird nichts mehr Negatives, nur noch Positives verkündigt. Wurde verkündigt. Da darf es nicht Negatives sagen. Da war ein krebskranker Pastor, ist dorthin gefahren, wollte Gottes Heilung erleben. Und ich verstehe es ehrlich. Menschen wollen Heilung und fahren tausende von Kilometern, um geheilt zu werden. Und dann hat man ihm gesagt, du, der Herr spricht, ich werde dich aufrichten und du wirst leben. Du wirst sogar noch 100 Jahre alt werden. Der fuhr nach Hause und ist zu Hause ein paar Tage später gestorben. Das ist Schönrederei. Und wenn einer so etwas erlebt, dann sagt er, vergessen wir die Religion. Religion ist Opium fürs Volk. Und deshalb ist kein Wunder, dass die Leute diese Art von Religion nicht mehr wollen. Die wollen was Echtes oder gar nichts. Ich möchte auch nicht anders. Echtes oder gar nicht. Weißt du, was nützt es, wenn da jemand da verspricht, du wirst noch 100 Jahre alt und ein paar Tage später stirbst? Die Wahrheit ist, was frei macht. Ich kenne sowas. Ich habe ihn selbst in Stuttgart erlebt. Da schicke ich meinen Bruder hin. Da ist jemand krank. Der gehört zu mir in der Gemeinde, aber auch nicht zu meiner Gemeinde, weil er noch in eine andere Gemeinde geht. Dann ist ein Pastor, der hat ihn besucht, ein Pastor einer anderen Gemeinde. Dann sagt er, du wirst aufstehen und der Herr wird dich aufrichten und du wirst die Werke des Herrn verkündigen. So, der Bruder ist gegangen. Am gleichen Tag kommt der Bruder aus meiner Gemeinde. Und sage ich, Otto, schau mal an, besuch den Bruder sowieso, liegt schwer krank. Und er geht hin und er kriegt ein Wort vom Herrn. Und dann der Herr spricht zu ihm, auch durch Weisung, und sagt, mein Kind, bestelle dein Haus, du wirst heimgehen. Und er war geschockt. Da sagte, das stimmt was nicht. Vorhin, Bruder sowieso, von der Gemeinde hat so geweissagt und du sagst, bestelle das Haus. Ich glaube, dass die Wahrheit ist. Bei mir geht's nach Hause. Und dann hat er sein Haus bestellt. Du siehst, wir dürfen den Leuten nicht schmeicheln und Lügen erzählen. wir sollen den Leuten die Wahrheit sagen, was da Gott sagt. Und wenn Gott sagt, bestelle dein Haus, und wenn es schon logisch und vernünftig ist und schon ein Blinder sieht, dass er nicht mehr weit macht so lang. Und zwar, das soll mal realistisch sein und nicht da irgendwie so Fata Morgana nachfolgen. Du wirst noch 100 Jahre alt werden. Und der Bruder ist gestorben. Glaube ich, eine Woche oder 14 Tage später. Also wer hat jetzt recht gehabt? Warum sind so viele Christen frustriert? Was hat sich im Christentum verändert? So, sie sind alle unter dem American Dream. Sie wollen nur noch Wohlstand, nur noch Segen, nur noch Fülle, nur noch Kraft, nur noch Herrlichkeit. In den nächsten 30, 40 Jahren, in den nächsten Jahren werden 30-40% der Evangelikalen abnehmen. Da werden viele Gemeinden noch zumachen, nicht nur die großen Kirchen, weil in der Welt so große Intoleranz ist gegen das Christentum. Die Welt hasst Christen, wahre Christen. Die wahren Christen werden geächtet. Aber die wahren Christen können auch stehen und die werden auch stehen. Wer voll Geistes ist, der wird überleben. Wer nicht voll Geistes ist, der wird abhauen und laufen, davon fliehen. So, die meisten Christen heutzutage sind noch in den Gemeinden, weil sie noch bedürfnisorientiert sind, weil sie Probleme haben, soziale Probleme, welche Art Probleme auch immer, und vielleicht motiviert werden möchten. Weißt du, wir sind hier, um Gott zu begegnen. Wir sind hier, um Jesus zu erleben, und wir sind hier, um Jesus zu lieben. Nicht, dass es mir besser geht. Mir geht's besser, wenn ich Jesus liebe. Mir geht's besser, wenn ich Jesus lebe. Weißt du, das ist ein großer Unterschied. Wenn ich Jesus diene, geht's mir besser. Und je mehr ich Jesus diene und verehre und Respekt vor ihm habe. So, die Heiligen haben abgenommen. Es sind ganz wenige, die noch da sind. Und für mich ist das Evangelium eine Kraft Gottes, was mich verändert, wenn ich unter Gott stehe, unter Gott lebe. Aber das hat aufgehört. Weißt du, diese traditionellen Kirchen, da passiert kaum Veränderung. Du gehst, so wie du gekommen bist, so gehst du wieder raus. Da passiert nichts. Was hat Zukunft in der Christenheit? Gott hat mir vor Jahren, ich habe schon immer die Untergrundkirche unterstützt, schon seit 1968, mit Richard Wurmbrand habe ich ihn nach Deutschland geholt, 67, nach Deutschland geholt, aus der Untergrundkirche und so weiter. Und Gott hat mir gezeigt, die Zukunft der Gemeinde Jesu Christi ist eine Untergrundkirche. Eine Untergrundkirche, die nicht mit der Welt mitmacht, die ihren Weg geht. Und als ich zu einem Bischof der Untergrundkirche in Russland war, dann haben wir uns unterhalten. Ich habe gesagt, guck mal, die haben sich registrieren lassen, so ein Teil dieser Untergrundchristen. Dann sagte er, wir brauchen nicht. Wir haben 70 Jahre ohne Registrierung sind ausgekommen und wir werden die nächsten 70 Jahren auch ohne Registrierung auskommen. Gott wird uns durchtragen. Gott wird uns durchtragen. Weißt du, man kann sich registrieren lassen, um bestimmte Rechte und Vorrechte zu haben. Aber Gott will, dass wir ihn kennenlernen und ihm vertrauen. Alles verändert sich. Und hat sich so viel verändert. Da hat sich so viel verändert. Und ich bin sehr viel im Osten gewesen. Sehr viel. Bald mehr im Osten wie im Westen. Und weißt du, als die Grenzen sich öffneten, es ist lieb und schön und nett, dass die Grenzen sich öffnen, aber da kam der Dollar, der Euro, die D-Mark damals und die Leute haben den Glauben an Gott verloren. Die wollten nur noch D-Mark oder Euro und die wollten nur den Materialismus haben, die wollten nur Konserven aus dem Westen haben. Denen ging es nicht mehr um Glauben. Und nur noch, kann man noch ein Geschäft machen? Ich bin tief da in Russland, da kommen Leute in der Gemeinde, die haben Taschen voll Geld. Weißt du, Russen, Mafiosis. Da sagte, weißt du, ich habe Bargeld, ich könnte ein Geschäft machen. Herr Matudis, könnten Sie mir nicht nach Westdeutschland mir irgendwie helfen, Kontakte zu bestellen? Ich möchte Geschäfte machen. Christen suchen nicht mehr Gott in der Gemeinde, sondern Geschäfte. Das war auch in Russland nach der Wende. Taschen voll Geld. Und zwar richtige Patzen. Die merken gar nicht, wann da die Beutel so verlieren. Und wir könnten Geschäfte machen. Die Gemeinde ist nicht für Geschäfte da, die Gemeinde ist für Glauben da. Die Gemeinde ist für die Seele da. Die Gemeinde ist für das Herz da. Die Gemeinde ist füreinander da, dass wir füreinander dienen. So. Und deshalb, alles verändert sich. Ich habe noch einen Satz ganz schnell. Wir haben heute zwar eine andere Zeit, aber wir haben immer noch denselben Gott. Wir haben immer noch denselben Gott. Wenn sich einer verändert, das sind wir. Und wir müssen uns wieder Gott anpassen. Und ich möchte euch Mut machen, lasst uns wieder Gott anpassen. Wir sind zu weit weg von Gott abgedriftet. Lass uns wieder zum Anfang zurückkehren. Zum Glauben der ersten Christen. Auch wenn sie ein bisschen naiv waren. Auch wenn sie ein bisschen einfältig waren. Auch wenn sie ein bisschen zu eifrig waren. Weißt du, die ersten Christen haben Fehler gemacht. Und die letzten Christen machen noch mehr Fehler. Und der größte Fehler ist, dass sie nichts machen. Und sie haben Fehler gemacht. Sie haben alles gemeinsam gehabt. Aber der Sozialismus hat aufgehört bei denen so. Sie haben gemerkt, es funktioniert nicht so. Aber lass uns wenigstens anfangen, so wie die ersten Christen, Gott zu suchen. Gott zu suchen und wir werden den Weg wieder finden, wie die ersten Christen. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns wieder zurückbringst durch den Heiligen Geist und durch den Herrn Jesus an dem Punkt, wo du die Gemeinde angefangen hast. Und Vater, du hast gesagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Auch wenn die Hölle sich wirklich sich geöffnet hat und die Hölle uns einladet, die Hölle wird uns nicht überwältigen. Vater, ich danke dir, dass du uns Widerstandskraft gibst gegen die Hölle, gegen das Verderben, gegen den ganzen Schmutz, dass wir als Heilige leben in einer schmutzigen Welt. Vater, ich danke dir, dass du uns wirklich zu Heiligen machst. Amen. Und ich denke noch dran, die schönste, die Blume Ägyptens ist die Lotusblume. Und weißt du, wo die Lotusblume blüht? Im Tümpel. Je dreckiger der Tümpel ist, desto schöner und reiner ist die Lotusblüte. Christen blühen in dieser Welt, in dem ganzen Schmutz dieser Welt, in diesem Tümpel dieser Welt am schönsten. Die Lotusblume.